Ja, das sagen, ich will nicht. Ich habe jetzt so eine SSD reinbekommen.
Oh, jetzt.
Also ich bin nicht schuld, dass wir nicht anfangen können.
Ja,
Leute.
Ja, klar. Nur weil du dein scheiß Dateisystem kaputt gemacht hast, können wir nicht anfangen.
Hallo, die...
Eigentlich bist du schuld.
Nein.
Doch, Ingo.
Ingo, ich bin schon seit Stunden bereit.
Okay, ich würde sagen, wir zählen jetzt von 5 runter und fangen dann an.
5, 4, 3, 2, 1.
Ingo?
Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk 39. Heute mit Marc.
Hallo.
Flydi.
Hallo.
Felix.
Willkommen beim Internetvorlesen.
Genau, Talk.
Talk.
Ja. Und mit meiner einer. Und wir haben uns verdoppelt. Also
quasi im Gegensatz zu letztem Mal.
Ja. Genau. Ja.
Zellteilung.
Achso, ich bin mittlerweile auch eine Einheit.
Mitose, du bist eine Einheit.
Ja, ja.
Ein Flydi?
Nee, eine geistige Verstrahltheit wird in Flydi gemessen mittlerweile.
Was?
Mikro-Flydi.
Mikro-Flydi?
Mikro-Flydi.
Mikro-Flydi. Ja, ja.
Also Maximum so Level so ist dann ein Flydi.
So ja. Wie Mikro-Sievert.
So, ne?
So, ja. Bloß jetzt macht alles Sinn auf einmal.
Ja. Okay, oder steht das schon in der Wikipedia?
Arroganz in der Informatik, die ja bekanntlich in Mikro Dijkstra gemessen wird.
Dijkstra.
Ja, gut. Lass uns gleich zum Toten der Woche kommen, weil sonst verwirrt ihr mich ja halt total.
Oh.
Wer ist denn mal wieder gestorben, Felix?
Mal wieder gestorben ist Symbian.
Warum eigentlich mal wieder?
Ja, also wir hatten es glaube ich schon mal als Toten der Woche.
Mehrfach.
Bin mir ziemlich sicher. Mehrfach. Aber jetzt wirklich, nach Nokias Presserelease, wo sie gesagt haben, dass sie es jetzt nicht mehr machen. Bam. So.
Aber die haben es doch schon 5-mal revived. Irgendwie.
Ja, ja gut, welches Symbian denn?
Das,
weil S60,
das,
S40,
alles Symbian.
Alles.
Alles
Symbian. Also sie machen es jetzt gar nicht und wirklich und
genau.
Überhaupt nicht mehr.
Ja, genau. Und das und auch der Showcase, den sie da hatten, das Nokia PureView 808.
Sie haben ja Windows Mobile jetzt, von daher.
Machen sie jetzt alles mit Windows Mobile, oder wie?
Machen die überhaupt noch so, gut, die machen das doch, so Dumpphones, aber ja, da brauchst du ja kein Symbian für. Also gut, die haben zwar Series 40 gehabt vorher, aber
Series 40 ist doch auch kein Symbian, oder? Das ist doch wieder was ja, anderes.
Eigenes, ist was eigenes gewesen.
Series 60 ist Symbian.
Ja.
Ist es nicht Symbian, Series 40?
Nee, ich glaube, das war tatsächlich...
Lass uns die Wikipedia-Fragen und aus dem Internet vorlesen.
Ja.
Flydi, google doch mal. Oder Wikipedia doch mal.
Flydi, google doch mal. Ach ja, schön.
Naja, also der Chat meint, es basiert alles auf Symbian. Aber wir können
nee, mal Series 40 ist eine eigene Software-Plattform.
Ja. Genau, aber die gibt es ja schon lange nicht mehr, glaube ich, oder?
Nee, da laufen, glaube ich, die ganzen Dumpphones drauf.
Ich dachte,
dritte Weltgeschichten.
Hatten die nicht dann auch nochmal so ein extra Linux, was da...
Ich glaube, Linux passt auf die anderthalb Megabyte nicht.
Jeder hatte mal irgendwann ein extra Linux.
Bestimmt.
Ich sag einfach mal ja. Das kann man nicht so viel falsch machen.
Wir wissen nicht, was Nokia da noch benutzt. Auf jeden Fall.
Haben sie sich jetzt auch von ihren Showcases verabschiedet?
Ich habe rausgefunden, dass eine Kollegin von mir für den Nokia OVI Store das Backend mitprogrammiert hat. Total... irrelevant.
Total random einfach.
Ja.
Weil der auch
ja
scheiße ist, muss ich sagen.
Also das Backend funktioniert.
Das Backend ist bestimmt
Frontend
super. Das ist so sauber, das kann man gar nicht sehen.
Wir benutzen nur 3 Leute, von daher ist die Frage.
Genau. Das skaliert wahrscheinlich mit Plaintext-Files.
Aber in Sachen, das ist so sauber, habe ich nachher noch ein Lesefu.
Schön. Finde ich schön, dass
Wer ist denn nicht sauber? Untote der Woche.
Untote
sind ja selber selten sauber. Makefu.
Ja, und zwar, das Open WebOS, beziehungsweise WebOS selber, wird einfach am Leben gehalten, nur dadurch, dass es Android gibt.
Android-Devices.
Und alle Android-Devices, was natürlich mit hinein quasi spielt.
Mhm.
Weil ohne Android-Devices keine Android. Also kein lebendes Android. Und das Besondere daran ist, warum wird es überhaupt am Leben gehalten? Einfach nur, weil auf diesen ganzen Android-Devices auch Open WebOS läuft. Und zwar ohne, dass du dich da hart verkrepeln musst. Und deswegen hast du überall WebOS und es wird weiterentwickelt, weil es so einfach ist, dass
Wobei,
du...
Am Leben erhalten ist jetzt auch...
Ja, das sind halt dann...
12 Leute.
Das sind dann halt WebOS-Android-Zombies. Ja, awesome.
Solange die nicht das
es sieht
einfach
ja schon
mit drauf flashen, solange es nicht irgendwie im Vodafone-Telekom-Shop so zu verkauft ist.
Es sieht schon schick
aus. Ich bin gerade überlegen,
wie ich mir gerade ein Zombie-Android vorstellen würde.
Gar nicht.
Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil die verfaulen ja
schwarz.
Nicht. Also ich meine, da gibt es wahrscheinlich keine wirklichen Anwendungen mehr.
Mit Vampir-Zähnen.
Der Arno-Apps. Aber wenn's, es ist ja WebOS, das heißt, dieses ganze Webzeug funktioniert.
Aber keiner
es ist
will
ein
das.
Fucking Browser.
Ja.
Das ist ein bisschen mehr als ein Browser.
Node.js.
Node.js. Ja, WebOS 2.0 schon, ja.
Ja, ich nehme an, darauf passiert.
Ja, gehe ich okay. davon aus.
Habt ihr mal dieses komische Symbian-Logo gesehen? Das ist ja schräg.
Das ist ja echt hässlich.
Was in der Wikipedia? Nein, das ist totaler Schrott. Wenn du auf die deutsche Wikipedia gehst und Symbian ein anklickst.
Das ist dein erster Fehler, du gehst auf die deutsche Wikipedia. Du kannst froh sein, dass das noch nicht gesperrt ist.
Irrelevant. Englische Wikipedia, dasselbe Logo, das ist scheiße.
Das ist halt ein Schriftzug.
Nee, aber guck dir das. Nein, nicht ja, der. Du hast eine Hand, du hast
halt
das Falsche.
Da hat jemand halt MS Paint genommen.
Du hast das Falsche genommen.
Das da oben.
Das da oben, genau.
Ah, ja, das sieht so ein bisschen aus wie WordArt.
Ja, genau.
Da hat sich jemand gedacht, oh, jetzt machen wir mal ein sehr innovatives Logo und wir machen das mit 3D-Schlagschatten und Lens Flare und machen gelben Hintergrund und bam. Ja.
Gelber Hintergrund. Doppelgänger der Woche.
Doppelgänger der Woche.
Bam, Alan Cox.
Alan Cox, der sieht einfach super aus wie Richard Stallman.
Ja.
Und das hat der Flighty gefunden.
Ja, ich hab den Artikel einfach gesehen, da steht irgendwas, also der hat irgendwie, hört jetzt vorerst mal auf, genau, als Kernel Maintainer.
Bei IBM, oder wo war der vorher?
Bei Intel war der angestellt, glaube ich.
Genau, und,
ja. Genau. Also der Artikel handelt eigentlich darum, dass Alan Cox keine Lust oder keine Zeit momentan mehr hat, Kernel Maintainer zu sein. Aber ich habe das Bild gesehen und habe gedacht, fuck, dieser Bart. Es ist einfach Richard Stallman.
Bart.
Ja. Zieh Richard Stallman roten Hut auf und bam, hast du Alan Cox. Hm. Ja. Was so einen Hut ausmachen kann.
Und der arbeitet nicht mal bei Red Hat.
Das
ist verrückt.
Und wie gut sie sich alle ernähren, die sehen alle total gesund aus.
Total bärtig einfach.
Also ich weiß nicht, ob du die Länge von dem Bart... Nee.
Es ist aber auch lustig, wenn die Leute längeren Bart haben als Haare oben. Naja, obwohl das ist vielleicht alles eine
halt
Länge
da. Der hat halt einen Hut. Das ist halt ein Nest.
Richtig. Da möchte ich auch gerne auf betterwithabeard.tumblr.com verweisen, wo einfach ein Tumblr-Blog von Leuten, die besser mit dem Bart aussehen. Wobei das sehr meist nicht stimmt. Gab es auch eine Studie neulich, dass Bärte lassen Männer nicht attraktiver aussehen, aber...
Sondern bärtiger.
Nee, aber irgendwie...
Männlicher.
Nicht männlicher, sondern irgendwie mehr Macht und mehr sozialem Einfluss.
Sag ich doch, bärtiger.
Da gab es so eine Studie.
Ich bin nämlich mächtiger als ihr alle.
Oh ja, Freddy rasiert sich ja nicht.
Freddy, jetzt komme ich
hier wieder und dann siehst du wieder aus wie Kraut und Rüben.
Einfach schrecklich aus.
Nicht so wie Richard Stallman. Ich habe ihn letztens gestutzt.
Nee, noch nicht, aber es kann ja noch werden.
Nee, Quatsch.
Machen wir einfach weiter.
Genau, News würde ich sagen. Es gab ein Gasleak, was heißt denn das auf Deutsch?
Leck.
Ein Gasleck. Nee, das klingt doof, ich sag Gasleak.
da müsste aber auch Gas sagen und nicht Gas.
Nee, ich darf machen, was ich will. 400 Millisekunden.
Oh, 3D-Graphen.
400 Millisekunden vor dem... Jahresbericht, Handelsbericht, gibt es irgend so einen Gasbericht, wo sie irgendwie sagen, ja hier, Gas entwickelt sich so, was haben wir gefunden, bla bla bla.
EIA Natural Gas Report.
Richtig. Und 400 Millisekunden, bevor der rauskam, die müssen es ja irgendwie auf die Sekunde genau rausploppen, 400 Millisekunden vorher hat einer angefangen zu traden. Und zwar so richtig. Und dann ist irgendwie alles explodiert. Weil wohl einer
der wusste schon was.
Ja, und der war einfach leider ein bisschen früher als der Exchange dran. Also der hat es wahrscheinlich auch so getimed, dass er so auf exakt die Sekunde, aber er hat 400 Millisekunden daneben.
Er war zu früh und das ist aufgefallen, oder?
Richtig, und dann siehst du halt hier irgendwie so eine Seite voller lustiger 3D-Farbgraf-Nupsis.
Die sehen schon echt krass aus.
Also ich kann die jetzt aber gerade nicht deuten.
Musst du ja auch nicht, sieht aber cool aus.
Aber es sieht cool aus, ja.
Ja, also die Graphen gehen nach unten und das zeigt ja schon.
Ja, die Graphen gehen ziemlich deutlich.
Und das ist eine Linie.
Also die Farben, jede Farbe ist ein Exchange.
Ah,
und da ist irgendwie um 10.30 Uhr, du siehst dann irgendwie oben die Millisekunden, also dann um 600 Millisekunden, also 400 Millisekunden vor 10.30 Uhr, fängst du auf einmal an, auf allen Exchanges loszurotzen wie blöde und Aktivitäten gehen hoch wie doof, weil natürlich alle Algorithmen wahrscheinlich darauf irgendwie anspringen und dann siehst du halt, wie der Kurs komplett abdreht. Ganz lustig, was passiert, wenn du 400 Millisekunden zu früh irgendwas machst. Mit den komischen Futures.
Ja, was haben die jetzt probiert? Also ich meine, das Ganze sieht ja irgendwie ein bisschen aus, wie seht ihr at home so früher?
könnt ihr euch noch daran erinnern? Hat wahrscheinlich den gleichen Effekt jetzt.
Genau, wichtig ist halt, dass es echt 400 Millisekunden zu früh ist, weil normalerweise die ganzen Algorithmen kriegen halt die Daten rein und exakt wenn der Bericht rauskommt, sollte eigentlich alles explodieren. Aber jetzt hat halt einer angefangen, 400 Millisekunden vor dem Bericht
Vielleicht ging seine Uhr einfach falsch.
Nee. Die reagieren ja drauf, wenn die Daten kommen. Und ja.
Vielleicht ist der über der Datumsgrenze schon irgendwo auf der anderen Seite der Welt.
Nee, dann könnte er sich auch einfach ein Lotto-Ticket kaufen, wenn er ein paar Stunden früher dran ist. Und dann
hat er gut, aber gewonnen. Es hat dann irgendwie denselben Effekt wahrscheinlich, wenn er schon weiß, was drinsteht.
Ja, nur leider funktioniert das mit Lotto auch nicht. Ich glaube, mit Zeitzonen müssen wir nochmal drüber reden, Ingo.
Okay. Ingo, so funktioniert Zeit nicht. Nee.
Nee. Back to the future.
Ja, richtig. Back to the future.
Was ist denn Post-OSS?
Einfach, wie man Zeug raushaut.
Also eigentlich
Open Source Software einfach nur posten und sich nicht um eine Lizenz kümmern.
Ich habe irgendwie gedacht, nach der Open, also was kommt danach?
Ja, ist es ja auch.
Naja,
also. Ist es Post Open Source, also
beides.
Im Endeffekt, oder Post Free Software, würde ich am ehesten sagen. Also was.
Ich habe jetzt gedacht, dass jetzt sie wieder irgendwie eingeschränkt wird oder so.
Nee.
Einfach noch härter free quasi.
Im Endeffekt ist es genau das Gegenteil. Also das ist so ein Artikel, der mal ein bisschen diese Kultur, die sehr, sehr stark auf GitHub vertreten ist, aber auch auf anderen Plattformen mittlerweile mehr kommt, dass halt viele Leute einfach sagen, okay, wir hauen unseren Scheiß da jetzt in die Öffentlichkeit raus und da ist halt keine Lizenz dabei, weil entweder haben sie keine Zeit, sich um eine Lizenz zu kümmern, oder sie haben keine Motivation, sich um eine Lizenz zu kümmern. Und er spricht halt auch noch einen dritten Punkt an, dass halt Leute auch ein Problem mit dieser Permission Culture haben. Also, dass man im Endeffekt, egal was man tut, nach Erlaubnis fragen muss, und dass viele halt wieder zurück so in die Zeit vor 1976 wollen, bevor es den Copyright Act gab. Dass man praktisch sagen kann, okay, der Normalfall ist, man kann alles miteinander teilen, man kann Code voneinander benutzen, ohne dass man um Erlaubnis fragen muss. Und wenn das jemand nicht will, dann soll er das explizit sagen.
Heute ist es ja eher so, wenn du...
Genau, heute ist es ja umgekehrt.
Heute ist ja alles unter Copyright, also Urheberrechtsschutz, es sei denn, du schreibst drunter.
Copyright und Urheberrecht sind zwei unterschiedliche Dinge, aber...
Aber bei uns wird es ähnlich verwendet, weil klar, du könntest noch immer jemanden Nutzungsrechte einräumen, aber bei uns erstmal alles, was du codest, würde erstmal unter Urheberrechtsschutz fallen.
Ja.
Du müsstest jemandem halt die Rechte geben, damit dann was zu machen.
Genau.
Also die Lizenz.
Genau, und das ist im Endeffekt, da gibt es halt auch so eine Bewegung, die da ein Problem damit hat oder die ein Problem darin sieht, weil im Endeffekt, es gab ja, wenn man so will, Open-Source-Entwicklung in der Unix-Welt, gab es ja halt auch in den 70ern und frühen 80ern.
Die haben halt Disketten getauscht.
Die haben halt irgendwie die ganzen Unis und so weiter. So ist ja im Endeffekt auch BSD entstanden, so sind die ersten Unix-Systeme gewachsen. Und da gab es sowas wie Freilizenzen noch gar nicht. Hat man halt in dem Fall auch nicht gebraucht. Und da wird halt kritisiert, dass du im Endeffekt, indem du freie Software-Lizenzen verwendest, im Endeffekt halt dich dieser Permission Culture hingibst und quasi sagst, okay, jetzt machen wir da halt alle mit.
Das Problem ist auch, wenn du das nicht machst, kann es natürlich passieren, dass irgendeiner deine Software einsetzt. Der baut zum Beispiel deinen ASCII-Penis-Generator irgendwie ein Flugzeug ein, dann stürzt es ab und dann verklagt er dich. Deswegen haben die ganzen, alle Lizenzen ja auch irgendwie Software is provided as is, without warranty of any kind, bla bla bla. Das ist ja echt ein Problem in den USA teilweise.
Ist gut, der Markt, der kann die MIT-Lizenz fast auswendig.
aber die Sache ist ja, wenn sie das einfach nur benutzen, ohne dich zu fragen, dann dürfen sie eigentlich gar nicht. Dann kannst du sie ja quasi gegenverklagen, dass sie dein Zeug benutzt haben und dann, wenn es abschließt, nicht auch nicht dein Schuld.
Ja, also ich bin da ein bisschen...
Kann ihr nicht machen, weil das kostet $1 Million.
Ja. Aber prinzipiell geht es erstmal darum, dass du das Copyright an deinem Zeug hast, wenn du da keine Lizenz quasi zugeschrieben hast.
$1 Million.
Eine Milliarde.
Also das Problem ist jetzt an der Stelle, wenn alle nur noch auf GitHub posten, ohne sich um die Lizenz zu kümmern, dass man eigentlich das ganze Zeug nicht verwenden kann. Also ist ja dann auch irgendwie ausgerechnet, dass die Top 100 Projekte irgendwie 50% davon keine Lizenz drinstehen haben oder noch
20.
Mehr. 20?
Waren es nur 20? Ja, ich denke auch nicht so viel.
Es war auf jeden Fall eine hohe Zahl.
Mehr als 20 der meisten gewatchten, also der meisten hier als Favorit markierten.
Ja, okay. Also was ich halt auch cool finden würde bei GitHub, wenn du dir irgendwie ein neues Projekt machst und das dann halt initial einrichtest,
Die hatten wir schon mal.
Na gut, dann würde ich es immer noch gut
finden. Aber ich fände es auch gut tatsächlich, dass da irgendwie eine kurze Beschreibung ist und dann kannst du hier irgendwie What the Fuck Public License oder
Do what the fuck you want.
Ja, genau. Oder dass sie einfach standardmäßig irgendwie, du willst, dass alles offen ist, dann nimm unseren Standard MIT oder BSD, OneClaws.
Genau,
dann müssten sich halt auf eine Seite schlagen und damit haben die wahrscheinlich schon ein Problem.
Ja. Also
weil was du als Default nimmst, wird auch genommen, ganz einfach.
Genau.
Ja, und? So what?
Nee, das Problem ist, du wirst halt dann politisch.
Ja. Das kann ich schon verstehen, dass man das nicht will. Wenn man eine Option anbieten will.
Dann müssen sie halt Optionen anbieten, aber dann müssen sie trotzdem einmal eine Übersicht halt machen, dass sich jeder damit beschäftigen muss.
Nee, und damit setzt du schon wieder die Hürden für die User hoch und das ist dann wiederum ein Usability-Problem, dass da viele wahrscheinlich einfach gar keinen Bock drauf hätten.
Richtig.
Also ich bin da auch.
Also haben wir jetzt ein Problem, dass du viel Code nicht benutzen kannst.
Ja.
Nö.
Doch.
Du könntest den ja benutzen. Rechtlich gesehen ist es halt schwierig, sowas zu verteidigen.
Nee, du kannst ihn nicht benutzen.
Du kannst ihn prinzipiell erstmal nicht benutzen, das stimmt.
Du darfst, also ich würde Code, der unter POS, also einfach Post-Open-Source-Software, der da einfach nur auf GitHub steht, eigentlich nicht benutzen. Hm. Also sei denn, du benutzt ihn für wissenschaftliche Zwecke in deinem eigenen, in der Universität, in der Forschung, Lehre, ja, okay. Meinetwegen, aber sobald du in der Firma bist, oder sobald du das privat machst und da draus neue Open-Source-Software generieren willst oder so, kannst du sie nicht verwenden.
Ja, klar. Also das ist halt immer so ein Problem. Ich persönlich fände jetzt mal so die Utopie zu sagen, alles, was irgendwie standardmäßig irgendwie öffentlich verfügbar ist, kann ich auch verwenden und kann ich remixen und kann ich benutzen. Dann ist das... Das wäre eigentlich gerne eine Welt, in der ich leben würde, sagen wir es mal so. Das geht halt momentan rein rechtlich nicht und das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich habe ja auch so ein bisschen mein Problem mit so diesen ganzen Free Software Foundation Lizenzen, also hauptsächlich der GPL. Ich habe zwar schon Software auch in GPL veröffentlicht, aber das war aus rein, wie soll ich sagen, selbstsüchtigen Gründen. Aber im Endeffekt, wenn du wolltest nicht,
dass jemand den Code einfach nimmt und da 10 Euro ranschreibt und ihn verkauft.
Genau, weil das im Endeffekt eine Applikation ist, zu der können wir später noch kommen. Yaxim, das ist ein Android-Java-Client. Und da wollte ich im Endeffekt einfach nicht, dass jemand an meiner Arbeit, die ich da reingesteckt habe, finanziell profitiert. Könnte er zwar jetzt trotzdem noch, aber es ist halt schwierig, weil du musst halt den Source-Code trotzdem mitliefern. Aber für so normale Projekte, die ich momentan veröffentliche, da ist meine Standardlizenz einfach die MIT-Lizenz, weil die ist kurz genug, dass du die überall ranhängen kannst. Die kannst du in 2 Minuten lesen und verstehen und die gibt dir im Endeffekt nur das Wenigste vor, was eigentlich so geht. Daher, also irgendwie MIT- oder BSD-Lizenz wäre so momentan mein Favorit, was sowas angeht. Weil ich einfach auch so auf so einen komplexen Scheiß, gerade jetzt wie die GPL V3, keinen Bock habe. Also ich bin nicht in der Lage, ich habe keine Lust, mir die ganzen Dokumente dazu durchzulesen und ich habe auch keine Lust, dann nochmal drüber nachzudenken, was das für rechtliche Implikationen hat. Deshalb verwende ich sie auch einfach
nicht. Ich mache einfach gar nichts.
Ja,
das ist gar nichts. Wenn einer was will, soll er mir schreiben, dann sage ich, gib mir einen Kuchen, dann gibt er mir einen Kuchen und dann sage ich, okay.
Ja, könntest du ja auch irgendwie die BeAware-Lizenz nehmen.
Nee, zu viel Arbeit.
Gut.
Arbeit. Also du bist definitiv dann einer, der dieses POS benutzt.
Nein, nicht mal mehr das. Nicht Wie? Mal mehr das.
Na wieso?
Wenn du ist mir egal. Punkt.
Hä?
Was?
aber ist
Marc will rumtrollen.
Marc
ist dagegen.
Marc macht einfach immer gar nichts. Und wenn einer sagt, gar nichts machen ist auch ein Ding, dann sage ich nein. Punkt.
Doch,
dann machst du ja was.
Du bist genau dieser Prototyp. Du bist genau dieser Prototyp.
Das ist auch so einer. Du bist ja richtig. Und dann kommt wieder einer und sagt, wenn du nicht für uns bist, bist du gegen. Und dann sage ich nein. Lass mich doch einfach in Ruhe mit dem ganzen Raffel.
Du kannst aber sagen, du bist gegen alle.
Ich baue doch nur Software. Ja. Mehr mache ich gar nicht. Ich bin ja nicht mal für oder gegen alle. Ich baue einfach nur Software und mehr mache ich nicht.
Er macht es einfach. Bist du
genau der Prototyp von dem, der hier beschrieben wird.
Übrigens, Podding gerade auch.
Pudding.
Podding.
Ja, Podding gerade auch. Ist auch noch keine Lizenz.
Na gut, ihr schreibt ja dann irgendwann noch MIT dran, dann ist gut.
Ja, wahrscheinlich. Ja, siehst du. Richtig. Oder ich irgendwie die super Hardcore-Lizenz. Hier klingt ein Telefon.
Ist egal, einfach hart ignorieren.
Ja. Okay. Linux macht Samsung-Notebooks kaputt. Ausrufezeichen 1.
erst hatten wir eigentlich die Ninja-Blocks.
Echt mal Ninja-Blocks?
Ninja-Blocks.
Aber das müsste eigentlich zu Weinen rein, oder?
Das ist eine News, finde ich, oder? Nicht?
Ich weiß nicht, ich habe gedacht, das hat einer reingeschrieben, weil er einen Ninja-Block haben wollte und dann
frustriert.
Sind das diese, die mochte ich nicht.
Das sind so kleine Mini
Linux-Home-Automation-Rechner
und die kommen nicht durch den deutschen Zoll. Sind schon diverse hängen geblieben, das ist so ein bisschen blöd.
Das ist halt komisch eigentlich, weil ich habe so viel Zeug schon in China World bestellt und kommt alles einfach an.
Und vor allem warum? Also ich meine, da sagt man halt hier irgendwie noch 20% Mehrwertsteuer drauf, also 19% Mehrwertsteuer.
Nee, da geht es um Zertifizierung von irgendwelchen Komponenten.
Ja,
also das... Was heißt, es ist auch, also der kommt nicht immer durch den deutschen Zoll. Also bei mir kommen viele Dinge nicht durch den deutschen Zoll. Da muss halt zum Zollamt, die sagen, was ist das hier? Dann sagst du, das ist ein Computer. Dann sagen sie, 19%. Okay. Ja, damit.
Ja.
Und das war's dann.
So
nichts, also bei mir kam nichts durch den deutschen Zoll.
Also, ja, das war aber auch das gleiche Ding mit den Raspberry Pis.
Die mussten ja erst wegen eines fehlenden CE-Kennzeichens beschlagnahmt anscheinend. Und das ist, wenn es kein CE hat, kommt es auch nicht nach Deutschland. Punkt. Ich weiß gar nicht, was die für Probleme
wieso, haben. Wieso, wenn du dann sagst, es ist irgendein Bauteil und du willst es selber benutzen für blablub.
Deswegen muss immer auf diesen Dingern draufstehen Gift, weil es einfach quasi von dir geschenkt wurde, von China, weil du denen Geld geschenkt hast.
Richtig.
Nicht weil, sondern die sind zwei unterschiedliche Sachen einfach, die zufälligerweise korrelieren.
Das Schlimme ist auch, wenn gerade, selbst wenn das Netzteil nur keine CE-Freigabe hat und du sagst, nee, ich will das Netzteil gar nicht, werfst du in den Müll, geben die dir trotzdem den Rest der Lieferung einfach nicht. Weil sie sagen, nee, kommen nur so komplette Dinge rein.
Das ist schon ein bisschen komisch. Aber hier steht in dem Artikel doch, dass die nötigen Kennzeichen alle da sind.
Ja, wobei in dem anderen Verlinkten drin steht, dass sie wegen einem fehlenden CE-Kennzeichen das nicht reingemacht haben.
Wer weiß.
Na gut. Also die Dinger kommen nicht durch. Was machen die?
Auslassen.
Fuck, Amazon.com ist down.
Geht alle auf Amazon.com.
Service unavailable.
Ich weiß nicht, warum einer von den Chefs mir gerade schreibt.
Amazon.de geht aber noch.
The response had to say, Knornection Close, mit dem Typo drin.
Knornection. So wie Knorkator einfach.
Knornection. Sehr gut.
Das ist total gut. Alle auf Amazon.com
jetzt sofort los, schnell komm. Gehen. Da. Okay. Ja, sehr schön.
Ja.
Finde ich gut.
Gut, dass sie schon HTTP
1.1 benutzen. Waren die Ersten, die das jetzt berichtet haben?
Bestimmt. Auf jeden Fall.
Sehr gut. Hier sind...
Was?
Er wollte mir einfach nur zeigen, was sie für krasses Essen
gemacht haben.
Ja.
Wir hatten so lecker Pizza.
Ja.
Mhm. Okay, also diese Ninjas kommen nicht durch. Schade. Linux macht Notebooks kaputt.
Kneon Action. UEFI, ja. Mhm.
Das ist eine traurige Geschichte, Leute. Mhm. Also nicht, dass es irgendwie mich anficht, aber hey.
Ja,
also wenn da UEFI drauf ist und du ein Samsung-Notebook hast, ein paar bestimmte Baureihen und damit irgendwie in Linux startest, dann ist unter Umständen danach dein Notebook kaputt.
Richtig,
und
der brickt den wohl hart.
Ja, das ist halt irgendwie im Treiber für
Samsung-Laptop.
Genau. Also da ist halt irgendwie ein Bug drin und der kann halt dein UEFI kaputt machen.
Ja,
das ist nicht so schön.
Aber, also ich meine... Das kann doch eigentlich nicht sein. Also ich meine, was macht der mit dem UEFI? Schreibt der da Sachen rein?
Vielleicht. Ich wäre mir da nicht so sicher, was der damit macht.
Das wird wahrscheinlich ein Krepel-UEFI sein.
Also es kann doch nicht sein, dass da irgendeine Firmware überschrieben wird von einem Treiber einfach mal so. Das sind
chinesische Firmware-Programmierer, da kann alles sein. Ja. Die bauen einfach keine gute Software. Die haben noch nie gute Software gebaut. Bei meiner letzten fucking Sportuhr haben sie MySQL installiert und automatisch starten lassen, um die fucking Uhr auszulesen. MySQL. Und die machen das sicher genauso auf UEFI. 100 Pro, da ist irgendwie, keine Ahnung, ein kleines Linux drin, das quasi UEFI emuliert mit MySQL.
Ja, genau, das ist dann einfach...
Richtig, und dann sagt der Samsung einfach so, hallo, und er sagt dann, Logdatei voll.
Genau, boom. der fragt dann einfach den Treiber, na, wie heißt du? Und der, Little Bobby Tables.
Richtig.
Ja, und dann verloren einfach.
Dann hat er einfach verloren.
Das ist, ich glaube, das liegt,
Tables owned dein Notebook.
Das ist einfach super traurig.
Ja, also in den neuesten irgendwie Daily-Versionen von Ubuntu ist es wohl schon gefixt. Ansonsten hilft es irgendwie, diesen Kernel-Modul auszumachen. Aber ich meine, wenn das mit meinem Notebook passiert, würde ich einfach sagen...
Oder BIOS-Emulation, diesen, wie heißt der?
BIOS Legacy, genau. Du kannst ja jedes EFI-Notebook auch im BIOS-Modus starten. Dann macht's halt so, wenn ihr das EFI eh nicht braucht. So viel schneller ist es jetzt auch wieder nicht.
Ja.
Und wenn man nicht gleich noch Secure Boot bla gedöns will, dann kann es aber auch Schnutzpiep sein. Ja. Weil Hauptsache es bootet. Und ansonsten, ich meine, wenn einem das passiert ist, dann gibt man es halt zusammen so zurück und sagt, ihr habt Scheiße gebaut.
Also nee, dann sagt man, ich habe das benutzt und dann ist kaputt gegangen.
Ich Windows 8 habe ich drauf und dann habe ich geklickt.
Hallo, das ist in Deutschland völlig egal. Ich meine, du benutzt dieses Notebook.
Ja, Windows bootet nicht und dann ist verloren einfach.
Das muss der Hersteller.
Also in USA glauben sie, dass sie es einfach umtauschen, aber in Deutschland kann
ich glaube, du musst es umtauschen.
Nee, die sagen dann, ja, wir schicken das jetzt zu unserem Repair Center ein, das dauert dann 2 Wochen, hast du fucking 2 Wochen keinen Laptop, dann schicken die es zurück und sagen, komisch.
Aber ich meine,
je nachdem, wenn du noch in der Garantie bist, dann hast du da relativ gute Chancen.
Genau. Ja, aber das ist einfach unglaublich viel Ärger.
Ja, das hast stimmt. Mit jedem
das Notebook, hast du, sein, hab, das hast sei du grundsätzlich,
hast so, ja. Es sei denn, du hast so einen Service, dass sie zu dir nach Hause kommen, das Ding reparieren und okay. da lassen.
Das
kriegst du nur bei Dell, HP
bei und... Bei Samsung habe ich mal mein BIOS zerflasht. Das war ein bisschen doof. So BIOS-Update kaputt. Und dann haben sie mir angeboten, ja klar, tauschen wir aus.
1000 Millionen Euro.
Ja, das war so, ja, wir müssen dazu das Motherboard austauschen, weil als weltgrößter Elektronikkonzern können wir natürlich nicht den kleinen Käfer auslöten und neu einlöten.
Nee, ist verboten. Wir haben keine Löter mehr, ganz einfach. Richtig. Die haben Leute, die holen Mainboards aus China.
Richtig, und dann das Tolle ist dann natürlich, dann sagen sie auch, ja, übrigens, auf ihrem Motherboard ist sowohl CPU als auch RAM aufgelötet, die müssen wir auch austauschen. Das kostet sie dann irgendwie 100 Euro weniger als der Neupreis, diese Reparatur. Und ich so, nee. Deswegen, also, ist nett, dass sie es austauschen, aber ich glaube, das ist einfach unglaublich viel Ärger. Und irgendjemand muss ganz schön viele Sachen versaut haben, dass du einfach das UEFI wegschießen kannst.
Ja, also das ist schon mal dumm. Der Chat sagt gerade nochmal, Garantie ist natürlich eine freiwillige Leistung und Gewährleistung, das, was gesetzlich geregelt ist. Und wenn dein Samsung Notebook... Nee. Garantie also ist immer freiwillig.
Okay, ach so, genau, also freiwillig, dass sie dir das geben.
Genau, okay, genau. Ja. Deswegen ist die meistens genau. auch nur ein Jahr und Gewährleistung
ist ein Serienfehler irgendwie nachweisbar.
Ja, aber das
ansonsten musst du ja beweisen, dass es schon...
Also nee, aber gar nicht. Nee, das ist dann beim nächsten Jahr dann, beim zweiten Jahr quasi.
Also ja, wenn aber du wie gesagt, Garantie ist immer eine freiwillige Leistung. Ja. Das ist völlig egal. Garantie ist ja auch meistens, zum Beispiel bei so einem Apple-Ding hast du ja auch irgendwie Apple-Care nur irgendwie ein Jahr. Aber deine Gewährleistung ist immer 2 Jahre. Du könntest also auch im ersten Jahr irgendwie sagen, hier bla blub, ist mir völlig bums, repariert's halt, egal nach welchem Modus. Und von daher müsste Samsung das auf jeden Fall austauschen. Also wenn du so ein Ding gekauft hast und es geht dir gleich kaputt, dann gehst du halt hin und sagst, ist kaputt, gib mir ein neues oder repariert's oder wie auch immer. In den ersten 6 Monaten genau muss man auch nicht mal irgendwas nachweisen, weil da ist einfach alles.
Der Händler was muss da das passiert. Nachweisen, das würde er eh nicht machen.
Außer er kann er auch nicht. Also, ich meine, wie will er denn nachweisen? Also, ich meine, da ist ja garantiert ein Serienfehler, dass das ja. Im UEFI da irgendwo ein Schrott ist. Und von daher ja, kann er es dir nur umtauschen oder reparieren lassen.
Ja.
Alles, was nach 6 Monaten ist, da müsstest du theoretisch, also bei Gewährleistung, wir sind jetzt im Gewährleistungsteil, müsstest du theoretisch nachweisen, dass der Fehler schon bei Beginn da war, was du eigentlich nie kannst. Also könnten sie dir nach einem halben
außer
Jahr sagen.
Außer Serienfehler, wenn du sagst, hier sind 98 Leute, genau dasselbe haben.
Also, ja. Vielleicht. Aber das, also du musst halt auch einfach Glück haben und dann passt das schon.
Also gerade der Serienfehler, das war bei den MacBooks oft diese früh mit irgendeiner Nvidia-Grafikkarte, die einfach sich verabschiedet hat, weil sie zu warm
die
wurde.
Die sich abgelötet hat?
Genau.
Das ist so. So
also, tust du doch in den Ofen. Und, ja.
Genau, kannst du wieder backen. Aber das gab es auch mit anderen Laptops, die du dann backen konntest.
Das ja, Mainboard. Ja, genau. Ich hatte das Problem tatsächlich.
Hast du nicht auch mal dein Mainboard gebacken?
Nee, oder ich hatte eine
Festplatte, habe ich mal in den Ofen gelegt.
Es gab ThinkPads der T40 und T42-Reihe, die das sehr, sehr viel hatten, wo es da einen Kurzschluss wegen Mainboard-Flexing gab, es einen Kurzschluss auf der Grafikkarte. Die konnte man dann auch in den Ofen legen und irgendwie, weiß nicht, crossbacken.
Nee, nicht mit Grillfunktion, ganz wichtig.
Ja, ja.
Nur Umluft.
Genau, einfach mal irgendwie Umluft, ich weiß nicht wie lange, ein paar Minuten in den Ofen, dann geht's vielleicht wieder.
Ja,
okay. Aber auf jeden Fall, weiß nicht, vielleicht hat man das auch mal im Handy, dann kannst du einen Toaster werfen oder so. Handy, einfach mal dein iPhone toasten.
Ja, das Problem ist halt, dass du da wirklich nur das Mainboard gebacken hast und nicht das komplette Gerät. Ja. Und da geht nämlich viel, viel mehr kaputt, wenn du das komplett reinlegst. Ja. Zum Beispiel das Plaste.
Plaste. Es gab ja also UPnP Security Fails, habe ich gehört.
Ja.
MacFu, du hast doch da sicher was zu sagen.
Ich habe da gar nicht so viel zu sagen. Ich würde cool finden, wenn ihr da mitreden könntet.
Ist das halt kaputt?
Ja, okay. Also es geht erstmal darum, dass du von den Interwebs die Router anfragen kannst per UPnP.
Das ist schon schlecht.
Darum geht es quasi erstmal. Also das. Du kriegst dann auf einmal ganz, ganz viele Informationen über UPnP, weil UPnP ist ja dieses Auto-Magic-Netzwerkprotokoll.
Das eigentlich nur auf LAN hören
genau,
sollte, nicht auf WAN.
Genau, also ja. Es geht darum, dass du nur in deinem eigenen LAN, du hast da irgendwie, keine Ahnung, ein fucking Handy und ein irgendwie anderes Gerät und die wollen halt irgendwie eigenes Internet machen und dann sagen die dem Router, okay, machen wir Portfreigabe und oder sie finden sich irgendwie gegenseitig und alles Mögliche.
Richtig.
Und dieses ist halt eigentlich ein LAN-Protokoll. Das heißt, du willst es niemals, unter keinen Umständen willst du, dass das Ding im Internet geroutet wird, beziehungsweise überhaupt verteilt wird.
Ja, darf nicht listenen auf den Internet.
Genau. Ja, das wäre ein bisschen blöd, wenn jemand aus dem Internet sagen könnte, welche Firewall-Connections sein Router aufmachen soll.
Richtig. Das wäre zum Beispiel so ein Ding. Das
ist ein bisschen blöd.
Aber die Sache ist halt, dass die noch ganz, ganz, also UPnP ist eine gigantische Library. Ja. Universal Plugin. Universal Plugin.
XML.
HTTP.
Sag ich
einfach, nee, aber ich sag einfach mal HTTP dazu, was eigentlich eine ganz schön coole Sache ist.
Ja,
aber XML,
ja, da weißt du schon, das ist kaputt. Einfach nur kaputt.
Ja, aber HTML ist noch viel schlimmer.
Das stimmt natürlich. Ich habe es heute Morgen getwittert, XML ist wie Gewalt, es ist falsch. So.
Aber HTML müsste dann ja auch doppelt falsch sein. Aber was denn mit HTML? Das ist doch auch super falsch dann.
Ja, natürlich. Ja.
Ist auch SGML. Das ist ja noch viel schlimmer falsch, richtig, weil das ja noch nicht mal valide ist.
Richtig.
Ist SGML.
Ja.
Also valides SGML.
Also auf jeden Fall haben sie die Rapid7-Leute, die auch so Security-Scanner rausbringen.
Die müssen halt ab und zu mal sagen, dass sie auch noch da sind, damit die Kunden wieder zu ihnen kommen.
Eben. Und die haben sich mal libupnp und miniupnp angeschaut, also die zwei größten Libraries, die es da in der Richtung gibt. Und haben sie irgendwie allein schon 8 Buffer-Overflows gefunden und in der aktuellen Version noch da. Und
genau. Also es ist ganz, ganz viel übler Scheiß. Und dadurch, dass die ganzen Boxen alle übers Internet quasi ownbar sind, kannst du da einfach hart gewinnen.
Ja, du hast nur 2500 Byte Zeit, um da deinen Chartcode einzuschleusen.
Das
aber
ist mehr als genug.
Ja,
auf jeden Fall. Genau, also ich habe auch noch gleich den ersten Zero-Day für Broadcom UPnP. Remote Pre-Auth Root Code Execution. Das ist quasi maximal gewonnen auf dem Router.
Yep.
Hier gibt es, ich weiß gar nicht, aber sie haben, glaube ich, keinen Exploit-Code dazu geschrieben, sondern nur, wo es kaputt geht und dann kannst du es quasi selber machen.
Und eigentlich das größte Problem ist echt, dass viele von diesen Routern halt irgendwie auf dem Warninterface auf UPnP aufhören. Genau.
Also wenn die es nicht sonst machen würden, wäre es okay,
LAN-Fuckery,
aber ich verstehe gar nicht, warum sie es überhaupt machen. Who would do this?
Das macht keinen Sinn.
Who would do this?
Wo wir wieder bei Leuten wären, die in China-Firmware es programmieren.
Von außen macht es einfach keinen Sinn.
Von außen macht es keinen Sinn.
China-Firmware, alles schlecht.
Das ist auch keine Sicherheit durch Ignoranz mehr.
Doch.
Doch?
Nee. Doch. Das ist Sicherheit durch Ignoranz.
Nee.
Aber das wird niemals benutzen von jemand draußen.
Ach so, okay. Nee.
Das ist.
Aber das macht es dann nicht sicherer.
Nee, Sicherheit durch Ignoranz macht nichts sicher.
Doch, das Update bei Pivik letztens, das war Sicherheit durch Ignoranz.
Genau.
Weil wenn man nicht rechtzeitig abgedatet hat, dass man dann das Backdoor gar nicht drin hatte, dann war man sicher.
Mhm. Wobei, ich habe, also diese UPnP über Warn, ich glaube, das gibt es jedes Jahr, gibt es mindestens eine Story. Ich habe gerade mal gegoogelt, also da gibt es welche von 2010, 2011. Das passiert immer und immer wieder.
Das ist genauso wie mit den Druckern, wo Leute sich den Drucker anschauen und auf 9100 läuft ja dieser lustige Port, wo du alles draufschreiben kannst, zum Beispiel eine Firmware.
Ja,
Und das fällt den Leuten, alle 1 bis 2 Jahre fällt es denen auf.
Yeah.
Und dann kommt ein Artikel raus und Leute machen sich wichtig und dann verschwindet es wieder. Nein, das ist wirklich so. Es sind halt auch immer, also jeder darf mal. Weißt du, genau. Rapid7 waren, glaube ich, relativ früh mit dabei, aber ganz vorne war auf dem Vortrag, wer war denn das? Phonolite. Die haben was darüber gemacht, einen Vortrag. Und dann nächstes Jahr war halt wieder einer und dann in 2 Jahren mal wieder einer. Also es geht halt auch nicht weg und es bleibt für immer so und die Leute werden für immer weinen einfach.
Ja, ist doch super, wenn du dann deine Drucker umprogrammieren kannst zum Portscanner oder sowas.
Ja, also es ist halt schon krass. Ja.
Da geht einiges.
Ich habe mir schon die neueste Generation angeschaut und es ist alles genau gleich.
Ist auch mal
alles
lustig.
Genau.
Ich hab das mal im Firmennetzwerk mitbekommen, wo einer dann, wie war denn das? Der hat den Print-Server irgendwo an dem Drucker angeschlossen und da war aus Versehen einen DHCP an. Und der hat einfach das Netzwerk ziemlich kaputt gemacht, weil du random deine falsche IP zugewiesen bekommen hast.
Das ist auch kaputt, dass das überhaupt geht.
Ja,
DHCP und dann explodiert
auf
alles.
Auf jeden Fall plötzlich
suddenly DHCP. Explosions. Genauso wie R-Poisoning und alles. Das ist einfach alles genau gleich.
Ja, gleich alles kaputt.
Aber gleich awesome auch. Awesome kaputt, quasi.
Awesome kaputt.
Und es wird niemals ganz gemacht. Das ist ja auch noch das Coole.
Also das erste Opfer haben wir ja schon Amazon. Ne? Die haben bestimmt...
Klar, durch UPnP geowned worden.
Ja. UPnP.
Übrigens, das Ruby on Rails Zeug, das kam hoch. Und zwar,
was das kostet?
Es gab ja diesen Ruby on Rails Parser-Bug-Shit. Yeah.
Sick.
Und jetzt kompromittiert wurde das Ruby Gems.
Ja.
Das hast du, glaube ich, gepostet sogar auf den Twitterns.
Ja. Kumpel von mir hat es gefixt.
Fucking awesome ist
das.
Sam
Kotler.
Ja. Du meinst, er hat gepatcht?
Der ist irgendwie im Security-Team damit.
Und die wollen jetzt komplett ihre Infrastruktur komplett neu aufbauen.
Ja, haben sie.
Aber
haben
das
sie
schon.
Das ist nicht schwer.
Aber das ist halt schon, also der Bug ist auch echt übel, muss ich sagen. So richtig super fies einfach.
Wieso, was war da genau?
Du ownst einfach alle Ruby on Rails.
Es war in den, wenn du ein Gem hochlädst, hast du eine YAML-Datei drin und es die irgendwie so ein bisschen Metadaten beschreibt. Und in dieser YAML-Datei kannst du
Ruby
ein Objekt serialisieren und sagst einfach, der lädt dann halt der deserialisierte Objekt wieder. Und du sagst dann, ich bin die Datenbank, ich bin das Datenbankobjekt. Und dann hast du da im Code drin, der dann sagt, ich lade jetzt alle meine Credentials nach Pastebin hoch. Und bedeutet, einer lädt ein Gem hoch und RubyGems ist so, oh, mal schauen, was für Metadaten da drin sind. Boah, fängt an, irgendwie alles auf Pastebin hochzukotzen. Und ja, dann war das halt, also ist nichts passiert. Die haben irgendwie an Logs angeschaut und gesagt, ja, das war dieses eine fucking Gem. Das Nervige ist, dass das irgendwie halt schon eine Woche bekannt war. Und
die haben einfach nichts gemacht.
Ja,
die faulen Säcke.
Ja, es gibt auch keinen. Das RubyGems.org ist alles nur Freiwillige. Also da gibt es niemanden, der da wirklich dahinter steht.
Ah, okay, ja, ist klar. Und na gut, dann kann es natürlich nichts werden.
Richtig.
Ja.
Dann müssen die sich auch erstmal koordinieren und irgendeiner muss es halt machen.
Ja, und dann macht es halt wieder keiner, weil die alle auch keinen Bock drauf haben. Weil so, oh, ich muss heute Abend, ich kann arbeiten, ich kann nichts machen heute.
Ja.
Aber ja, schön. Oder auch nicht schön, je nachdem, auf welcher Seite man steht, wie gesagt. Machen wir weiter hier. Genau, das Cookie-Law. Wir hatten darüber, wie lange ist das
her? Lassen wir den Senator weg, weil der Senator ist langweilig.
Ah, fucking Senator.
Bam, gelöscht.
Nein, was war denn das? Aber der war lustig, glaube ich.
Ja, der war
aber der war so amerikanisch, Waffen, deswegen ist
es egal. Videospiele, bla bla.
So Waffen.
Kennt doch jeder schon.
Jedenfalls, das Cookie Law 2010.
Das Cookie Law tot.
Dieses eine Gesetz, wo du quasi auf deiner Seite sagen musst, dass du jetzt Cookies bei dem, auf dem Browser deployst.
Ja.
Das ist jetzt weg.
Und warum ist das weg? Also in den USA geht es auch wieder. Nee, in UK.
Das war UK. Nee, das war United Kingdom, wo die das quasi.
Und dann alles, ja, wenn du in UK irgendwie Leute haben willst, dann kommen die da drauf und dann musst du denen sagen, wir benutzen Cookies. Wenn sie keine Cookies wollen, klicken sie hier in irgendeinem hässlichen Overlay oder sowas.
Ja, ja, genau. Immer dieses fucking Overlay. Echt.
Und das war auch super nervig. Sie haben jetzt rausgefunden, dass das doof ist und jetzt muss einfach nicht mehr.
Doch, jetzt musst du dir nur sagen, dass du irgendwie
Cookies irgendwo.
Ja, du schreibst es
also in deinem. So wie es bei uns in Deutschland auch ist, dass du irgendwo
schreibst in dein Impressum steht,
wir benutzen Cookies. Yeah. Wie jede andere, fast jede Webseite auf dieser Welt benutzen auch wir Cookies.
Ja.
Side-Channel-Attacks, Angriffe übers Accelerometer?
Ja.
Total gut.
Voll gut. Und also das Coole daran ist nicht nur, dass es quasi, also ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, aber jetzt hat auch einer quasi eine Feasibility drüber geschrieben, beziehungsweise eine
Feasibility. Feasibility.
Nicht so fies.
Ja, ja.
Machbarkeitsstudio.
Nicht fies.
Auch fies.
auch fies, stimmt.
Machbarkeitsstudie.
Mach eine Machbarkeitsstudie und in ein PDF gefasst. Das heißt, jeder kann sich das angucken. Und wenn man sich das jetzt runterlädt, kann man das Internet quasi wieder vorlesen. Was ja gar nicht mehr Internet ist, weil ich es ja auf meinem Computer habe. Genau,
Offline-Internet sozusagen.
Genau, also es geht darum, es hat einer halt ein Paper drüber geschrieben, wie machbar quasi dieser Side-Channel-Attack, dieser Angriff überhaupt ist. Und es kommt dabei raus, dass es wohl relativ gut funktioniert. Auch wenn ich es nicht gelesen habe.
Okay, also was der genau sagt, das Angriffsszenario ist, dass wenn du in deinem Handy so komische Sachen eingibst, dann wackelt dein Accelerometer ja entsprechend mit, wohin du auch deinen Finger hast. Und dann könnte irgendjemand, der auf seinem Smartphone läuft und das Accelerometer auslesen kann, im Hintergrund auch mitkriegen, welchen PIN du eingibst durch dein Gewackel auf dem Smartphone.
What? Genau. Ja.
Ach. Das ist so wie die Leute, die sagen, dass du über die Steckdose irgendwie messen kannst, wenn jemand sein Passwort eingibt.
Nee, funktioniert ja wirklich, weil du ja wirklich auf dein Telefon drückst. Und die haben das.
Kommt drauf an, wie genau die
Dinge. In dem Paper geht es wirklich darum, dass die Sensoren genau genug sind, dass du das mitbekommen hast, wenn du genug Versuche hast, quasi. Nicht bloß durch einen Hit, dass du es dann weißt, sondern du machst halt mehrere quasi übereinander und dann vergleichst du, was jetzt, wie jetzt die PIN sein könnte.
Wobei natürlich, wenn du auf dem Handy sowieso schon Code ausführst, könntest du dir auch einfach selber so einen Unlock-Screen basteln, einfach mal hochpoppen lassen.
Ja, das ist,
und dann gibt
ist
da
natürlich,
deinen PIN ein.
Natürlich noch was ganz anderes.
Richtig.
Aber es geht dir wirklich darum, wie du quasi komplett passiv, wie du dann das zusammenrechnen kannst. Dann haben die so Wahrscheinlichkeiten, was es sein könnte, nach wie viel Guesses, hier sind es gerade 4, wo sie dann irgendwie schon relativ genau sind. Fürs PIN oder für das Pattern halt. Und das ist relativ cool, dass da jetzt wirklich jemand das mal ausprobiert hat. Und Genauigkeit sind sie bei wie viel? 20 Guesses haben sie eine Genauigkeit von knapp 0,4. Das ist stimmt. Und das ist schon relativ
40% cool. Bei 20 Versuchen? Ja. Ist okay.
Also das ist schon relativ cool.
Aber andererseits, wenn sie schon auf dem Handy laufen, dann...
Nee, also du hast ja immer noch Sandboxes und Shit.
Ja, Pillepalle.
Ist ja nicht so, ist ja nicht so, du machst irgendwie Codex, oh, ist Java, na gut, dann vielleicht.
Wahrscheinlich schon.
Also es gab ja wieder coole Sandbox-Zeugs.
Du hättest ja keine Nachricht mehr, weil es ja immer passiert. Ja. Immer und immer und immer wieder. Ja. Naja. Gefährlich, Side-Channels. Was auch gefährlich ist, cool. Falsche Einfahrt.
Ja. Ja. Besonders, wenn du dich in den USA verfährst, da hast du nämlich verloren.
Richtig. Da wurde... Oder einer erschossen, weil und das GPS ihm gesagt hat, bieg doch mal hier links ab.
Genau, diese Geschichte ist eh so super absurd einfach. Er fährt irgendwo hin.
Zum Schlittschuh laufen.
Ja, genau.
Will er seinen Kumpel irgendwie abholen.
Genau, er will dann irgendwie, dann kommt irgendwie so ein Typ aus dem Haus raus und er schießt einmal in die Luft. Er will, der Typ, der gerade ausgestiegen ist aus seinem Auto, will wieder in sein Auto rein und losfallen und dann wird er einfach erschossen. Direkt in den Kopf.
Also
rein,
die saßen beide mal im Auto. Also da gibt es noch so ein Video im Fernsehen. Also die waren irgendwie so ein 15-Jähriger und 20-Jähriger und noch irgendjemand, alle 22. Leicht ethnisch. Also so mexikanisch sahen sie aus. Die saßen dann halt irgendwie in dem Auto vor dem Typ seinem Haus für 15 Minuten rum, weil sie halt gedacht haben, ja, der Freund kommt jetzt gleich raus, dann gehen wir Schlittschuh laufen. Und der alte Mann, der war irgendwie auch Missionar gewesen irgendwann mal und Veteran und sowieso ein bisschen komisch drauf. Ja, da kam dann einfach raus und hat dann gedacht, oh, die wollen mein Schloss einnehmen oder was auch immer die dann
mein denken. Schloss?
Keine Ahnung, heißt ja Castle Law, dass du dein Schloss verteidigen kannst quasi. Okay,
dein Haus. Haus und Family.
Oh, Castle klingt besser. Auf jeden Fall hat er dann wirklich mit so einer 22 in die Luft geschossen und dann alle so, wow, lass ihn mal besser wegfahren, da ist ein verrückter Mann mit einer Waffe und dann hat er wirklich den armen Kerl einfach erschossen in dem
und
Auto.
Und das ist schon krass, wenn du überlegst, dass er ihm quasi von, weiß nicht wie weit es weg war, aber schon ein ganzes Stück wahrscheinlich, dass sie einfach in den Kopf geschossen
hat. Der war im Krieg, also der hat wahrscheinlich
Waffentraining. Du meinst, der kann schießen?
Naja, wenn er in Vietnam war, dann würde er wohl schießen können.
Also er war auf jeden Fall nicht in irgendwelchen Actionfilmen, weil da treffen die auf dieser Entfernung nichts mehr.
Muss natürlich nicht sein, vielleicht kann in Vietnam auch nur irgendwie im Helikopter... Keine Ahnung.
Du meinst, er hat nur Napalm runtergeschmissen. Ja.
Das hoffen wir jetzt mal.
Prinzipiell ist das eine doofe Sache. Auf jeden Fall wurde er wegen Mord verhaftet.
Aber er hat auch keine Vorstrafe oder irgendwas gehabt. Sondern einfach,
normalerweise kommen die frei.
Es kommt, ja. Es ist eben die Sache. War es in Georgia? Ja, Georgia. Castle Doctrine. Wenn Georgia die hat...
Also am schlimmsten ist, glaube ich, in Florida. Da kannst du, glaube ich, jeden erschießen. Da ist alle
kannst einfach Leute erschießen.
Einfach alle einfach
so
erschießen.
Sobald die dein Grundstück betreten, kannst du die ohne zu fragen einfach erschießen.
Nee, das war Texas. Da darfst du auch dein Haus mit panzerbrechender Munition verteidigen.
Jungs, ja, was, wenn diese Elefanten kommen, ja? Yeah. Fuck me.
Es kommt alles auf diese Stand Your Ground Law, die Castle Doctrine an. In Staaten, die das nicht haben, musst du, wenn du die Möglichkeit hast, weggehen. Bedeutet, wenn Leute dein Haus einbrechen und du kannst einfach durch die Hintertür weglaufen, musst du das tun.
Genau.
Wenn dein Staat die Castle Doctrine hat, wie zum Beispiel Georgia, wie zum Beispiel Texas und diese ganzen Idiotenstaaten, Alabama, Kentucky, Louisiana.
Halt alles, was in der Mitte von USA ist.
Richtig,
halt
ist quasi. Also das ist da gibt es diese Stand Your Ground Law, da kannst du dann einfach hier steht auch in der Wikipedia. So
korreliert das mit dem Bible Belt?
Ja.
Okay.
No duty to retreat regardless of where attack takes place. Und dann gibt es noch das Castle Law, das ist dann No Duty to Retreat if in the home. Also in den komischen, ganz, ganz komischen Staaten, da kann der selbst, wenn der in deinem Garten irgendwie auf einen Baum zuläuft, kannst du ihn erschießen.
Ja,
in den anderen Staaten mit dem Castle Law, da kannst du ihn nur erschießen, wenn er wirklich in dein Haus kommt, aber du darfst ihn im Garten nicht erschießen. Und dann gibt es noch die normalen Staaten.
Da darfst du einfach Leute...
Keine Ahnung.
Ost- und Westküste geht, alles andere würde ich mich nicht hintrauen.
Ja, genau.
Florida geht da wieder nicht. Das geht nicht.
Genau, also ein Castle Law, das ist noch so vielleicht ganz okay. Weil also wenn jemand in ein Haus kommt, ungefragt, kann ich noch irgendwie verstehen. Selbst wenn du die Möglichkeit hast, wegzurennen. Ich meine, wenn der dir alles klaut, ist auch doof. Aber dieses Stand Your Ground Law, das ist schon so, nö, ich muss mich nicht bewegen, schieß einfach Leute.
Das ist so. Aber die sind doch gerade weggefahren, wie... reicht es dann noch?
Na, wenn es immer noch auf seinem Grund und Boden war.
Das ist eben die Sache.
Wenn es auf seinem Grund und Boden war, dann ja, klar, natürlich. Wenn er geklingelt hat da in der Nähe, oder also wenn der mal einmal im Garten war,
dann fragwürdig, aber Georgia ist einer von den Staaten, die halt doch ein bisschen mehr Wumms haben.
Hilfe. Ja, Waffen.
Also mehr
Waffen.
Nicht schon gut. Genau. Was auch ähnlich schlimm ist.
Wie ist es in Deutschland? In Deutschland irgendwie, die Polizei hat dann in einem Jahr irgendwie
90 Schuss oder so abgegeben.
90 Schuss abgegeben und die geben das ja.
Einen.
Auf einen. An einem Tag irgendwie.
Einer so mit 90 typ. Schuss erschossen.
Ja. Einfach so 10 Polizisten.
Aber nur weil die gerade 3 Magazine für ihr Maschinengewehr dabei hatten.
Und dabei werden irgendwie noch 10 Personen verletzt, weil sie irgendwie total immer auf den Feuer. Der erschießt einen Typen, läuft weg, ja, und die Polizei dem hinterher und erschießt halt noch halb
Florida. Halb Florida.
Ich weiß nicht mehr, wo das war. Da habe ich auch gedacht, Leute, also echt, nehmt den einfach die Waffen weg, weil dann sterben weniger Leute. Das ist
genau.
Der korreliert einfach.
Visual Studio Git Support.
Was das ist denn, mal abgefahren.
Was der Hanselmann schreibt. Was ist
das jetzt für ein Übergang hier?
Der Scott Hanselmann. Hanselmann. Ja. Genau. Also es geht darum, dass es so aussieht, als würde jetzt Microsoft eindrehen und quasi Git mit für ihr Zeug supporten, beziehungsweise du kannst es runterladen, wenn du Visual Studio 2012 Update 2 hast oder wenn du Update 2 hast, dann kannst du diese Studio Tools for Git herunterladen und dann hat dein Visual Studio Git Support.
Total gut.
Und dadurch, dass Git ja eh cool ist und dass es grundsätzlich eine coole Sache ist und du jetzt nicht mehr SVN benutzen musst für deinen Scheiß.
Oder Microsoft wie SourceSafe.
SourceSafe, genau.
Gott.
Das war auch gruselig.
Gruselig. Sehr, sehr gruselig.
Auf jeden Fall kannst du es nun. Und ist ja eigentlich eine ganz nette Idee.
Also das ist eine coole Sache, besonders also wenn du dazu gezwungen bist, irgendwie mit diesem Microsoft Visual Studio Zeugs Sachen zu tun, dann ist es garantiert eine relativ coole Sache.
Cool.
Und ich wollte es einfach mal ansprechen, weil das sieht so aus, als würde Microsoft in dem Ding wirklich eindrehen und quasi zugeben, dass es auch noch andere gute Versionskontrollsysteme außer Microsoft SourceSafe gibt. Und Subversion, was glaube ich auch
supportet. Das nächste Thema ist auch richtig cool. Ein Real-Time-Fact-Checking für politische Reden und so Spielereien.
Genau.
Oh. Washington Post hat da ein automatisiertes Faktenüberprüfprogramm.
Ja, also quasi automatisiert, ja. Menschlich automatisiert gerade, glaube ich. Ja.
Und das ist also, du siehst dann irgendwie so ein Video von Politikern und Unternehmen immer true oder false, wenn sie irgendwas sagen.
Das ist sehr cool. Das ist eine super coole Sache eigentlich, ja.
Ja, und es macht also automatisch, also wirklich automatisch transkribieren und also ohne Menschen.
Das dann so ein bisschen so Wolfram Alpha-mäßig.
Wahrscheinlich.
Ah.
Das ist cool. Und gleich gegenüber der Datenbank ab mit irgendwie, keine Ahnung, den well-known Facts. Ist schon mal eine nette Geschichte. Es wird natürlich schwer, wenn die Politiker komische Sprache verwenden, das dann zu entschlüsseln.
Aber ja, also ich glaube, es ist so semi-automatisch. Es muss immer noch trotzdem irgendwie
von. Es steht unten drunter, direkt unter dem Video, zweiter The Knight Foundation Funded Truth Teller Program automatically transcribes speeches and checks the statements against the database of well-known facts.
Okay.
Und ich meine, also YouTube macht es ja auch schon ziemlich gut sogar, dass sie die Untertitel rausziehen können und das halt dann irgendwie noch auf die Datenbank loslassen.
Aber ist das bei YouTube nicht gecrowdsourced?
Ich glaube nicht.
Also warum machen wir dann nicht einfach unseren Shit
also so
und
viel,
dann gaunern wir sie wieder zurück? Quasi
dann müssen wir die da irgendwie rauskriegen.
Ja, das ist ja quasi
ja, ist doch fertig. FFmpeg, dann einfach die Datei in schwarzes Video packen, hochladen und warten, bis der die Untertitel macht und dann...
Total easy. Also ich
und dann dafür irgendwie OCR drüber jagen.
Ja, total gut.
Für dich
schwarzer Hintergrund, immer selbe Schriftart.
Ja,
guck mal, dann müssen wir es nicht selber machen. Das ist doch voll viel Gewinn. Wenn das wirklich so funktioniert, jetzt mal abgesehen davon.
Genau. Also Russen.
Ja. Kommen wir von automatischen Waffen und politischen Studio. Reden.
Wir haben mal als Tech-Podcast
über Visual Studio.
Über Visual Studio, genau, zu russischen Familien. Die irgendwie 40 Jahre nicht mitbekommen
haben, dass der Krieg vorbei ist.
Das ist
der Zweite Weltkrieg.
Der Zweite, Gott sei Dank.
Ja. Das heißt, die
den ganze ersten Geschichte, haben sie nur mitgekriegt.
Weiß nicht. Die ganze Geschichte ist auch wohl schon ein bisschen älter, was
deswegen
der.
Deswegen auch 40 Jahre. So.
Fleidi gemeint hat, genau.
Also, es war in der Pre-Show.
78.
Muss man dazu sagen.
Oh, dann haben wir es noch nicht gesagt, aber jetzt haben wir es gesagt.
Es war 1978. Genau. Und irgendwie.
Und jetzt gab es einen lustigen oder einen interessanten und aufschlussreichen Artikel über diese Familie, wie sie quasi gefunden wurde und wie sie gelebt haben und was sie da gemacht haben für 40 Jahre und was da so passiert ist.
Genau. Ich passe doch irgendwie ein bisschen mehr in Lesefu, also, weil es auch viel zu lesen ist. Also, ich mach's einfach mit in Lesefu und tu so, als ob es schon immer so gewesen ist.
Also wenn man irgendwo in Sibirien wohnt, dann kann man auch mal.
Da kann das mal passieren. Ich meine, das ja
Weltkriege verpassen.
Nee, das ist ja auch einfach gar nichts. Das ist ja gerade das Ding. Ja, also, deswegen können die ja alles verpassen. Ja. Und sie würden es niemals mitbekommen. Und das ist halt.
Wie die bösen Nazis auf the Dark Side of the Moon, ne?
Ja, die haben ja nichts verpasst. Die haben einfach nur gewartet.
Naja, ja. Aber wir haben verpasst, dass die da
sind. Wir haben verpasst, dass die Nazis auf den Mond geflogen sind. Und zum Pluto. Und dort Gesteinsproben zu sammeln.
Ja, mach.
Was soll wissen?
Physik.
Physik.
Durch Wollen.
Apropos böse Menschen.
Durch Wolle.
Oracle, ne?
Apropos böse Menschen.
Ja.
Ja. Der ist ja kein.
Ja, yeah, muha.
Apropos böse juristische Personen. Würde ich es jetzt mal so ausdrücken. Nee,
Corporations are people.
Nee.
Doch, in den USA schon.
Bei uns nicht.
Und bei uns sind es juristische Personen.
Ja, das ist eine US-Firma. Nee, genau. Bei denen sind es normale Personen.
Das ist, das ist schon ein bisschen komisch. Stimmt, deswegen dürfen die ja auch so Donations machen und so ganz
dürfen
komische.
Die heiraten?
Das war.
Das ist gar nicht so witzig.
Das ist nicht witzig, das hat wirklich einer versucht.
Es hat einer versucht, seit zumindest den Ruhig, Ingo.
Ingo, mach dich aus.
Wenn man laut ist.
Hast du auch Steuervorteile, wenn ich meine Firma heirate?
Ja. Seit
aber,
Citizens United.
Aber du darfst dann nur eine weibliche Firma heiraten? Oder musst du dich dann umbenennen?
Es hat einer versucht, in der Carpool-Lane mit seiner Firma quasi zu fahren. Weil seit Citizens United ist wirklich der Grundsatz, Corporations are people. Bedeutet, die können dann auch beliebig viel Geld geben und so weiter. Und dann hat er einfach mit seiner Firma in die Carpool-Lane, ist die Seite der Straße, wo du eigentlich nur zu zweit, wenn du zusammen ins Geschäft fährst, wo das nur zwei Leute benutzen können und er war halt alleine, aber hatte seine Firma dabei, seine Firmierung und so weiter und er hat es mal versucht.
Und dann wurde er erschossen einfach von irgendeinem Hillbilly oder so ein Scheiß.
War in Kalifornien, aber ja, mal schauen.
Achso, ist noch nicht durch oder was?
Ist noch nicht durch, leider. Aber ja, lustig.
Aber also können dann Firmen quasi untereinander heiraten?
Das ist, nennt Merger, sich der Merger, genau.
Ja, aber können die müssen ja nicht mergen, die können einfach nur heiraten und dann quasi gegenseitig Steuervorteile nutzen.
So was. Sind die da gemeinsam veranlagt?
Ich glaube, die Steuerfreibeträge sind, glaube ich, recht irrelevant, wenn du eine unendlich riesige Firma bist.
Ist egal, das geht ums Prinzip. Wir haben hier noch eine Chance gefunden, wo wir $2,000 im Jahr sparen können.
Nee, das Gute ist, dass du als Deutscher natürlich eine US-Firma heiraten kannst und eine Green Card bekommst.
Das ist praktisch.
Oh. Richtig.
Du musst einfach nur eine Firma in den USA gründen, die dann heiraten und dann kriegst du eine Green Card und kannst da arbeiten für immer.
Problem gelöst.
Wie ist es dann mit Polygamie? Kann man da auch mehrere heiraten?
Nee. Nur in Utah.
Nur in Utah. Ja, ja, ja. Das habe ich auch gehört. Ja.
Richtig.
Oh, sehr gut. Ich habe jede Menge Spaß.
Das Problem ist, dass die Firma natürlich entsprechend alt sein muss, weil sonst, wenn die unter 8 sind, ist das eh Problem.
Das ist blöd. Da musst du irgendwie so eine kleine Firma quasi aufkaufen einfach und die dann heiraten. Ja. Ja. Das ist so ein komisches Fachgeschäft für irgendwie Maschinenbauteile oder sowas. Sowas, wo du so Schrauben kaufen kannst und so. Also, und das kannst du dann heiraten. Ja, seit 50 Jahren, das ist kein Problem.
Macht Sinn. Auf jeden Fall will Oracle Java fixen. Makefu, du hast es hier reingebaut, du weißt doch sicher, um was es da geht.
Ja, klar. Es geht darum, dass Oracle jetzt meint, dass sie gemerkt haben, dass Java ganz schön kacke ist und dass sie irgendwas dagegen machen müssen, dass es so kaputt ist jedes Mal. Prinzipiell geht es darum, dass sie es erstmal nur gesagt haben und was daraus jetzt genau passieren soll. Also sie haben gesagt, besonderen Augenmerk wollen sie jetzt auf das Java-Plugin im Browser setzen, um das quasi hinzubekommen, dass es nicht jedes Mal kaputt geht. Aber mehr gibt es davon als Responses auch nicht, sondern nur, oh ja, wir
es ist kaputt. Das, und
wir müssen es kaputt und wir sind auch.
Wir müssen es irgendwann mal ganz machen.
Ja, we're sorry.
So sorry.
Aber das ist, also es hat einfach keine Aussage, aber ich finde es lustig, dass sie es einfach mal gesagt haben.
Na, hat nicht Mozilla jetzt auch angekündigt, dass irgendwie alle Plugins irgendwie nur noch Click-to
sein sollen? Ja, das finde ich auch super.
Das ist aber
das
auch
ist
gut.
Voll der gute
das ist ein
Ansatz.
Guter Default. Das ist bei mir auch die Standardeinstellung, die ich in allen meinen Browsern habe, also in allen meinen Chrome-Instanzen.
Gibt es noch andere Plugins bis auf Flash?
Java zum Beispiel.
Silverlight.
Das PDF ist zum Beispiel, PDF-Viewer ist zum Beispiel auch ein Plugin.
Ja, okay.
Also es gibt, also du kannst, also bei mir.
Also ich meine standardmäßig, so im normalen
Shockwave,
Browser.
Also ist ja Flash.
Shockwave? Hey,
Shockwave Flash.
Klar, natürlich.
Shockwave. Ich habe jetzt, genau, also ich habe nur Shockwave Flash.
Dings ist zum Beispiel auch dieses Plugin für die Hangouts bei Google. Ist zum Beispiel auch.
Stimmt.
Genau, also so all diese Dinge.
Und aber das also installierst du ja alles selber.
Ja, und deswegen kann es trotzdem kaputt sein. Und es ist doch besser, wenn irgendwie.
Nee, so, ich will auch nicht, dass ich jede PDF immer. Wollen sie wirklich die PDF öffnen?
Nee, du klickst da einfach drauf, wenn du es angucken willst, und dann lädt es.
Ja. Du klickst bloß also, einmal mehr.
Also ich zeig,
das ist quasi wie.
Einmal mehr.
Das ist, aber die Frage ist, wollen sie das dann auch wieder für das Audio- und Videotag-Zeug machen? Weil das ist dann schon
das
wieder.
Das ist blöd. Aber kein Plugin.
Ja, das gibt's aber trotzdem schon in diesen ganzen Mobile-Dingern. Und das finde ich blöd.
Guck, ich zeig dir das mal kurz.
Zeig mir das mal kurz
was. Oh ja, guckt zu, wie zwei Leute sich im Podcast.
Ich muss hier einfach draufklicken und dann lädt das.
Wow, das ist ja verrückt. Und
was hast du da ein extra Plugin,
was das macht? Ist ein Chrome eingebaut, das kannst du einfach in den Optionen setzen.
War das nicht der Fall? Ich glaube, das war der Firefox.
Ja, der Firefox macht das jetzt standardmäßig in Chrome, genau. Kannst du es einschalten.
Okay, wo kann man das einschalten? Also ich meine, ich habe bei Flash habe ich das auch, aber...
Preferences wahrscheinlich.
In den Einstellungen.
Lasst uns unsere Browser
Ich besuchen. Kann dir das nachher mal raussuchen. Ich glaube, das ist jetzt während der Sendung nicht so sehr super gut. Optimal.
Lass uns einfach weitermachen.
Nicht weil so wir spannend auch.
Wir haben doch keine Zeit.
Erweiterte Einstellungen.
PhantomJS hat einen Ghost Driver, was ich ganz crazy finde. PhantomJS ist ja eigentlich diese WebKit-Engine, die so headless abgeht. Und da gab es dann immer irgendwie ganz viele, gerade wenn du so Web-Testing machen willst, so viele Testing-Toolkits, die dann direkt auf dieses Ding zugreifen. Die haben jetzt GhostDriver drin. GhostDriver ist eine reine JavaScript-Implementierung von WebDriver, was Selenium ja benutzt. Mhm. Also das Wire-Protokoll von Selenium. Bedeutet, du kannst jetzt einfach PhantomJS starten und sagen, hier, mach mal GhostDriver. Und der tut dann so, als wäre er Selenium, was eigentlich ganz cool ist, weil du dann PhantomJS mit dem normalen Selenium-Treiber von irgendwas benutzen
kannst. Und ist PhantomJS besser als Selenium? Ist die Frage.
Nee, aber du brauchst halt keine speziellen Dinge
mehr. Also du kannst quasi alles in einem.
Genau, du kannst dann einfach sagen, ja, du musst jetzt nicht noch extra einen Treiber schreiben, der kann das auch irgendwie von alleine.
Ja, also weil wir benutzen ja...
Aber dann brauchst du wieder X11, oder? Für Linux, wenn du das...
Nee, du kannst es ja...
Also PhantomJS braucht gar
das komplett headless ohne... Nee, aber wenn du dieses andere Selenium-Zeugs haben willst...
Das ist einfach nur ein HTTP-JavaScript-Geschichte. Lädt einfach einen Server bei sich innen drin, nimmt die Kommandos entgegen, setzt die auf seine Originalen um und antwortet halt wieder mit dem, was er normalerweise...
Das heißt aber, wenn du Selenium haben willst, dann musst du immer noch irgendwie einen Browser im Grund fahren.
Eben nicht, weil PhantomJS jetzt ja so eine Kompatibilitätsschicht reinflanschen kann, wo der dann sagt, von außen sagt er dann, hey, ich bin Selenium, und dann kommt ein Selenium-Treiber und sagt, cool, mach mal
okay,
Firefox
alles klar,
auf.
So rum. Also, okay,
dann und Phantom, ja, genau. Und PhantomJS sagt dann, ja, Firefox ist offen, ist schon klar.
Ah,
ne?
das ist dann cool auf einmal.
Es ist, ja, und das war irgendwie nur eins von den Features, die keiner irgendwie groß gesagt hat, aber es ist
ganz aber war cool. eins von den ersten Issues mit irgendwie Issue 40.
Weil momentan cool. Muss man da irgendwie, also wir benutzen da Poltergeist für sowas. Das ist halt dann so ein Treiber, der für Capybara, für diese Ruby-Bibliothek, die so dieses Web-Testing vereinfacht, dann im Endeffekt PhantomJS anspricht.
Richtig.
Und das könnte man jetzt im Endeffekt genau über diese Webdriver-Schnittstelle machen, dann bräuchte man im Endeffekt Poltergeist nicht mehr. So. Ja. Ob das was besser macht, ist die andere Frage, weil diese Webdriver-API hat, glaube ich, auch ihre Probleme.
Das ist ein riesiger Haufen Java, will keiner sehen.
Ja,
Themen. Machen wir Themen heute.
Genau, wir haben ein Thema.
Wir haben zufälligerweise ein Thema.
Ja. Genau, weil Flydie hat sich darüber aufgeregt, irgendwie, dass iMessage nicht tut und hat überlegt, was gibt es eigentlich noch so?
Nee, tatsächlich ist es ein anderes Feld. Also ich reg mich auch darüber auf, dass iMessage nicht tut. Das mache ich ständig und jederzeit. Und immer, wenn man mich danach fragt, reg ich mich darüber auf. Nee, tatsächlich ist der Use Case ein anderer. Das Ding ist, meine Freundin, die hat ein Android-Phone.
Oh. Sie ist auf der dunklen Seite.
Ja, und da, sie ist auf der dunklen, ich bin auf der halbtransparenten Seite der Macht.
Das heißt, du hast eigentlich keine Macht, weil du quasi neutral bist.
Nee, ich bin halbtransparent.
Das hilft einfach nirgendwo hin.
Oh Gott.
Das Ding ist, ich weiß schon lange, wie kaputt WhatsApp ist, und das ist halt im Normalfall, wenn man mit so normalen Leuten chattet, ist es halt so der Weg des geringsten Widerstandes, weil das ist so ähnlich wie Facebook, das hat eigentlich fast jeder. Traurigerweise.
Also ich hab's nicht zum Beispiel.
Was?
Fast jeder.
XMPP.
WhatsApp.
WhatsApp. WhatsApp.
Wir können mal die Umfrage machen. Wer hat's?
So ein Scheißmüll.
Wer hat's nicht?
Ja, 50% hier.
50%.
Also, Felix im Internet 50% der Leute haben WhatsApp.
Ungefähr 50%.
So einfach ist Statistik.
Ja, das Ding ist, das ist eigentlich, sagen wir es mal so, für normale Leute, die sich mit der Materie jetzt nicht auseinandersetzen, ist das halt so der Weg des geringsten Widerstandes. Du installierst du das Ding, du kannst damit deine Handynummer mit registrieren, und du plötzlich findest du automatisch alle deine Freunde. Ist ja super.
Aber die Frage ist, wie?
Weil er dein Kontaktbuch hochlädt.
Komplett.
Natürlich. Er hasht sie. Im Normalfall. Also ich weiß nicht, ob die
es hashen. Ganz am Anfang haben sie
garantiert. Die hashen da gar nichts.
Die hashen tatsächlich nicht. Die schicken dein komplettes Adressbuch.
Und Google, dann kannst du mich auch deinen Freunden quasi Bescheid sagen, dass die jetzt auch WhatsApp haben sollen, oder?
Gute Leute.
Nee, das siehst du ja automatisch. Sobald du jemanden im Adressbuch hast.
Du kannst auch Leute, die noch kein WhatsApp haben, kannst du dann auch noch quasi vorschlagen, dass sie sich WhatsApp kaufen sollen.
Das kann sein. Das große Problem ist erstens die Geschichte mit dem Adressbuch, dass es halt ziemlich assi ist, seine kompletten Kontakte, die man so hat, da hochzuladen. Mhm. Der nächste Punkt ist, dass sie lange, lange Zeit sehr auf die Passwortsicherheit ihrer User geschissen haben, würde ich mal sagen. Ich
glaub, immer noch. Machen sie es jetzt
nicht mehr. Also ich hab heute Morgen nochmal den englischen Wikipedia-Artikel dazu gelesen und da war zwar keine Quelle dazu angegeben, aber da stand zumindest drin, dass sie mittlerweile random Passwörter auf dem Server generieren und dir zuweisen. Das macht es nicht unbedingt besser, aber es ist besser.
Kannst du nicht immer noch downgraden, das SSL-Zeug? Ich glaube, da war
das,
auch
noch was. Ja, die haben haufenweise Sicherheitslücken, das ist das große Problem und die fixen die nicht, sondern die gehen eher gegen die Leute vor, die das öffentlich machen wollen. Da gibt es in der englischen Wikipedia, auch in der deutschen, gibt es einen großen Teil, der einfach nur mit Security Concerns überschrieben ist. Also die haben unglaubliche Sicherheitsprobleme. Zudem ist es halt auch so, dass bis vor kurzem dein Passwort für deren XMPP-Zugang, also unter der Haube fahren die eine Custom XMPP-Version, die sie irgendwie mit ihrem eigenen Server betreiben. Und
was hat ein XMPP für eine, oder die was? Implementierung, die sie benutzen, haben sie neu geschrieben? Oder?
Irgendwo steht da drin, dass es irgendwie ein Fun-XMPP oder so, irgendwie sowas ist. Also es ist nicht bekannt, was die da für eine Software fahren.
Okay.
Also zumindest nicht nach meinem Kenntnisstand. Das große Problem ist, dass diese Credentials, mit denen du dich da anmeldest, das ist halt, du musst zwei Dinge wissen. Du musst deine Telefonnummer wissen, mit der du dich registriert hast. Mhm. Und jetzt kommt's, dein Passwort ist entweder deine MD5 gehashte E-Mail von deinem Telefon, wenn du auf Android bist, und zweimal deine WLAN-Mac-Adresse in MD5 gehasht, wenn du auf iOS bist. Das war es zumindest bis vor kurzem. Das heißt, in jedem WLAN, in dem ich mich mit meinem iPhone einlogge, jeder, der meine Telefonnummer kennt, theoretisch über das Internet meinen WhatsApp-Account übernehmen. Und das ist halt...
Das ist nicht so richtig für Entropie,
das ist einfach unglaublich böse.
Weil, also dort bei den Mac-Adressen ist es ja auch so, dass du immer so ein quasi Head hast, der immer gleich ist für die ganzen Apple-Teile.
Ja.
Und den kann man ja, dann muss man ja nicht mehr so arg viel raten.
Du hast recht. Man könnte das theoretisch sogar brute-forcen, wenn die da keine Sicherheitsmechanismen haben. Ich gehe nicht davon aus, dass die irgendwelche Sicherheitsmechanismen haben. Ja. Es gab auch öfters mal wieder Webseiten, wo man einfach den Status von beliebigen WhatsApp-Kontakten einfach ändern konnte, ohne irgendwelche Credentials zu kennen, nur die Telefonnummer. Es gab auch schon Webseiten, wo man einfach, wenn man die E-Mail oder die MAC-Adresse plus die Telefonnummer halt kannte, den kompletten Account auslesen konnte. Das Schöne ist ja, die komplette History ist ja auch serverseitig gespeichert. Das heißt, man kann das ja auch alles auslesen.
So praktisch.
Das ist alles sehr, sehr viel Schmerz. Und der Teufel. Und das kommt ziemlich aus der Hölle. Nee, mein Vorteil in dem Sinne ist jetzt, ich habe das jetzt zwar für eine Weile benutzt, wegen ist der Weg des geringsten Widerstands, aber ich kommuniziere da eigentlich hauptsächlich mit meiner Freundin halt drüber und ich habe sie jetzt davon überzeugt, dass wir da irgendwas anderes ausprobieren müssen. Ich habe jetzt mal ein paar Lösungen durchprobiert.
Ja. Und was hast du ausprobiert?
Ich bin beim anderen Bösen gelandet, aber das ist,
erzähl doch
ist
mal.
Vielleicht du weniger schlimm.
Ich bin bei Facebook gelandet.
Ich bin bei Facebook gelandet, ja.
Okay,
ja,
so schnell.
Also da ist es zwar auch ein Privacy-Problem und sonst irgendwas, aber da gehe ich zumindest nicht davon aus, dass jeder x-beliebige meinen Account ohne Probleme aufmachen kann. Ich glaube, Facebook hat genug fähige Ingenieure, dass das nicht passiert.
Du hoffst es, nicht du glaubst es.
Ich hoff's, ja. Ich lese auch ein paar Development-Blogs von Facebook und so weiter. Die wissen meistens schon halbwegs, was sie tun.
Das ist ja auch
mal. Das ist schon zumindest mal ein Vorteil. Also die haben auch, das Problem ist, die haben auch fähige Data-Miner und das heißt, die Sachen, die ich da in diesen Chat reinschreibe, werden mit Sicherheit irgendwo irgendwie
persistiert und dann ausgewertet.
Ja.
Also, was hast du denn alles angeguckt?
Was habe ich mir alles angeguckt? Also angefangen haben wir mit dem Google Talk Mailer, der in Android integriert ist. Das Problem ist, das ist irgendwie, ich glaube, das Telefon ist nicht ganz so alt wie mein iPhone, aber da auf Android-Devices ja in den seltensten Fällen Updates rauskommen, ist es halt noch ein Android 2.2 oder so da drauf. Und da ist dieser Messenger halt scheiße. Der ist wirklich scheiße. Also
was macht der scheiße? Ich habe den ja hier bei mir. Warte,
was ist der Telefon? Und was kann man mit dem kommunizieren irgendwie? Also muss man.
Das ist normales XMPP. Genau.
Die machen also einfach der Google Talk Messenger.
Genau,
also
das ist
XMPP dann auch wieder.
Also hier ist genau, also Google Talk Messenger, da kann man sich im Endeffekt. Hätte jetzt keine direkt integrierte Möglichkeit, Google Talk auf mein Handy zu sprechen. Und ich habe mich da halt im Endeffekt. Mit IM Plus auf meinem iPhone, wozu ich später noch kommen werde, mit meinem Jabber-Account normal eingeloggt und halt den anderen Account per XMPP ganz normal geaddet. Mhm. Du kannst jeden Google Talk-Account über XMPP erreichen.
Genau.
Das haben die vor einer Weile mal eingeführt.
Ja,
und schon vor dieses, Jahren. Dieser Google Talk-Dienst, da habe ich mich früher, als ich mal angefangen habe, einen XMPP-Client für Android zu entwickeln, habe ich mich früher darüber aufgeregt, dass die keinen Standard XMPP für Google Talk benutzen, weil es ja im Endeffekt unter der Haube eigentlich nur XMPP ist. Das macht aber durchaus Sinn, weil du hast auf einem Mobildevice ganz andere Voraussetzungen wie auf einem Desktop-Client, wo du ein direktes XMPP sprechen kannst. Das fängt dabei an, dass du ständig deine IP-Adresse wechselst, dass du nicht ständig eine TCP-IP-Verbindung aus Stromkosten offenhalten willst, dass du Push-Notifications eigentlich benutzen willst und dann irgendwie eine Art und Weise von Polling einsetzen willst, dass du deine Nachrichten quasi auf dem Server zwischenspeicherst und dann erst abruft, wenn du den Client aufmachst und so Geschichten.
Das ist echt cool, muss ich sagen. Das funktioniert auch echt gut.
Genau, und das macht ja dieser Google Talk Messenger. Eigentlich. Das Problem da ist, es ist kein trivialer, es war zumindest bei dem Client meiner Freundin, kein trivialer Weg möglich, einfach mal Bilder auf dem Handy zu verschicken. Die Übersicht, wer hat jetzt was geschrieben, ist nicht irgendwie farbig gehighlightet und man muss sich jedes Mal irgendwie einen Augenkrebs holen, weil man nicht richtig sieht, wie verläuft eine Konversation.
Also bei mir sieht das ist so keine aus, so Rechts-Links-Geschichte.
Ja. Beim Felix sieht es gut aus, aber auf dem alten Android von meiner Freundin sieht es halt
also
aus
wie. Also was halt auch echt super cool ist bei diesem Zeug, dass du direkt so Audio und Video machen kannst, wenn es bereit ist.
Wie gesagt, das ist mit auch Android.
Bei den ganzen Leuten dann, du siehst dann so, die können alle
Video. Schick mir mal ein Bild. Ich wüsste gar nicht, wie man da ein Bild.
Ich bin auch gerade offline, muss ich sagen.
Ja, dann geh doch mal
online. Erzähl mal weiter, Pliny.
Genau. Ja, wie gesagt, da war das Problem der Client. Die Funktionalität war eigentlich gegeben. Zudem ist ein weiteres sehr, sehr großes Problem, was ich als technisch irgendwie Fachidiot irgendwie gar nicht so interpretiert hätte. Emojis. Emojis sind ein Riesenproblem. Fast kein Client auf Android kann Emojis. Und okay. Das ist halt in Apple überall, also auf iOS überall integriert. Du kannst dir deine Emoji-Tastatur integrieren. Jedes Textfenster kann irgendwie Emojis dekoden und schön anzeigen. Also Emojis sind diese UTF-8-Smiley-Geschichten, wo du halt Scheißhaufen und Raketen und Schweine und so Geschichten einfach in Chat einblenden kannst.
Ja, also der Google Talk, der kann auch bloß so normale, aber die sehen dann halt auch ganz lustig aus. Also.
Ja, aber das kann der halt nur, wenn die Gegenseite das auch
siehst du meinen?
Der zeigt es einfach so an, der macht der
siehst du meinen, die ich dir gerade geschickt habe?
Nee, ich meine, aber wenn du die jetzt einem anderen XMPP-Client schickst, dann bekommt er die als ASCII-Text.
Ja, nee, klar. Auf Wave oder so.
Genau, also der rendert die dann auf dem Client quasi.
Ja. Genau. Also wie gesagt, Google Talk wäre gegangen, ist eigentlich auch technisch ganz nett gemacht, aber auf dem alten Android-Phone einfach nicht richtig benutzbar.
Was ich echt bei Google Talk scheiße finde, ist, dass du keine triviale Möglichkeit hast, direkt so ein Bild zu verschicken. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist einfach nicht.
Ich glaube, das liegt aber am Client.
Das liegt an dem Client.
Also ich glaube, die einzige Möglichkeit, wie das geht, entweder es geht gar nicht. Ich habe es noch nicht rausgefunden. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass du copy-paste ein Bild aus der Galerie dann einfügst. Ich
kann das nur ausprobieren.
Probier das mal aus.
Solange du weiterredest.
Das ist auf jeden Fall auch keine. Also war halt dann auch keine Lösung, weil im Endeffekt hat's
ja.
Wenn du keine Emojis hast und so weiter, dann macht es irgendwie keinen Spaß. Zumindest den werten Frauen nicht. Ist auch nicht so nett. Genau, ich hab bei mir mal, hab mir das mal gekauft, haben wir mal IM Plus gekauft, was im Endeffekt so ein Multiprotokoll-Messenger ist, der halt als Proxy fungiert. Das heißt, du gibst dem quasi deine Credentials, der loggt dich für dich ein, bleibt für dich online und schickt dir Push-Notifications, wenn du was bekommst. Und
das ist quasi wie so ein Irk Bounce.
Ja, genau, so ein Egg-Bouncer oder im Endeffekt genau dasselbe wie das, was Google der Talk Messenger macht.
Okay. Genau, der kann auch AIM und
ICQ. Der kann glaube ich, alles, was keucht und fleucht. Der kann sogar Skype und so Geschichten.
Naja, ich habe den auch mal vor Jahren irgendwie. Und nachdem du gesagt hast, wir probieren das mal aus, habe ich den tatsächlich wieder aufgemacht. War erstaunt, dass das noch alles da ist.
Ja, also das Ding ist, man merkt dem Client sehr, sehr stark an, dass das eigentlich einen Mobile-Port von einem. Also der ist vom Konzept her, ist der mehr Desktop-Messenger als Mobile-Messenger. Das heißt,
ja, so wie man früher halt auf dem
genau, so wie man irgendwie heute noch mit einem XMPP-Messenger oder mit irgendwie
mit ICQ, gibt's die halt noch?
Ja, also
ich bin ja auch tatsächlich in ICQ eingeloggt. Ich find's total spannend. Ich
wusste gar deine nicht, alte Nummer noch.
Ja, ja, meine alte sechsstellige oder siebenstellige UIN.
Da kann ich Verbs empfehlen, also wie Verben auf Englisch, .im, Verbs.im ist ein ganz netter Instant Messaging Client, der auch für Mobile gemacht ist und simpel einfach, also kein groß.
Der kann der auch Push Notifications und Proxy und so Zeug. Was kostet der Spaß?
Ich glaube, der Client selber kostet irgendwie 99 Cent und wenn du dann die Pro-Version willst, bedeutet, die haben dann einen Server, der für dich proxyt nochmal.
Das ist ja auch 4,99 oder so. Das könnte ich mal ausprobieren.
Du bezahlst Geld und bezahlst du noch mehr Geld.
Ja, gut. Ja, bei ihm Pro war jetzt, bei ihm Plus Pro ist es auch so, dass er zum Beispiel für OTR off the record.
Er kostet 4,50.
Da habe ich echt gerade gedacht, das kann ja wohl nicht sein.
Kann ich dir aber sagen, warum. Wir hatten, also ich. Um nochmal auf das kurz das die Android-Geschichte zurückzukommen. Ich habe ja vor bestimmt 3 oder 3,5 Jahren mal angefangen, einen weiteren XMPP-Messenger für Android zu schreiben. War, glaube ich, auch der erste Open-Source XMPP-Client für Android, der zumindest im Market war, glaube ich zumindest. Könnte auch sein, dass es nicht stimmt, aber dann war es einer der ersten. Und mir ist halt mittlerweile eigentlich mal eingefallen, was das eigentlich für eine doofe Idee ist, weil du kannst kein Standard XMPP auf dem Mobilgerät sprechen, was sich ständig neu verbinden muss, wo ständig irgendwie Verbindungsverluste hast und wo du im Endeffekt deinen Akku in unglaublich kurzer Zeit leersaugst, wenn du die ständig eine Netzwerkverbindung offen hältst. Also, ja, genau. Das zum einen, ich habe jetzt auch hier IM Plus Pro, weil ich gedacht habe, das ist ja eine Stuttgarter Firma, tut mir mal ein bisschen der lokalen Wirtschaft was Gutes, hat 4,50 gekostet. Ich benutze es schon, aber es fühlt sich nicht so richtig gut an. Also das hat halt so, es hat schon so Features, dass man Dinge, die man auf seinem Telefon hat, die man jetzt nicht unbedingt auf seinem Laptop hat zum Beispiel, so eine Kamera oder ein GPS oder irgendwie, was hat man denn sonst noch so? Ja, andere Dinge. Das ist zum Beispiel halt, man kann zwar Bilder verschicken, aber die werden dann halt an den Webservice hochgeladen und dann wird eine URL gepastet. Das ist halt UI-technisch ziemlich bescheuert für so Mobilgeräte. Leute, die da halt UI-technisch ein bisschen verwöhnter sind, die hätten jetzt erwartet, dass das Bild dann halt direkt inline angezeigt wird, dass man da draufklicken kann, dass man es ganz normal benutzen kann. Genauso ist es halt auch, die bieten zwar zum Beispiel Emojis auf dem iPhone an, der Android-Client kann sie aber nicht decoden.
Was?
Ja, da werden dann irgendwelche japanischen Schriftzeichen stattdessen eingeblendet.
Mhm. Ja.
Ich sehe gerade, dieses Ding kann auf Facebook, alles mögliche, Twitter, Yahoo,
Gedöns. Ein großes Problem bei IM Plus war, wir haben das jetzt mal auf beiden Seiten ausprobiert, also ich auf iOS und auf Android. Das Problem war, da sind Nachrichten verloren gegangen und es geht halt einfach nicht. Also
nee, das geht
nicht. Da sind unterwegs in schlechten Empfangsbedingungen sind auf dem Android-Client hauptsächlich Nachrichten verloren gegangen. Und wenn du ständig über einen Zweitkanal nachfragen musst, ob Dinge angekommen sind, dann macht es halt keinen Sinn.
Kannst
du
auch gleich anrufen.
Da kannst du es auch gleich sein lassen mit dem Kommunizieren, wenn du nicht davon ausgehen kannst, dass deine Nachrichten ankommen. Ja, Skype gibt's auch noch, habe ich jetzt momentan noch nicht probiert, allein weil der mobile Client, der ist Kotze.
Krasser Cancel.
Ja, das ist nicht gut, will man nicht verwenden.
Also solange man nicht geupdatet hat auf die allerneueste Version, ist ja okay.
Ich finde auch die neueste Version okay, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Was ist denn schlecht an dem?
Also? Ich weiß nicht, ich bin mit dem noch nie warm geworden.
Ganz einfach. Mit dem, also ich benutze den auch regelmäßig.
Das sieht aus wie jeder andere Instant Messaging Client. Hier gehe ich drauf.
Ich wollte mal irgendwie Geld aufladen, aber das hat übers Mobile nicht funktioniert.
Also ich benutze.
Du siehst hier, und siehst Leute, drückst du irgendwo drauf, dann sagst du IM und dann hast du deinen ganz normalen IM,
wo
du
Sachen machen kannst.
Ich benutze auch relativ oft
das
noch.
Also der sieht aus wie jeder andere Client auch.
Ja.
Ich kann es dir nicht direkt sagen. Ich muss auch tatsächlich sagen, ich habe den noch nie großartig auf Mobilgerät ausprobieren wollen.
Vielleicht lügt. Einfach mal wieder auf Knall gelogen.
Pleidi. Nee, ich benutze den ab und zu zum Telefonieren und selbst da ist er furchtbar. Da stürzt der mir dauernd ab und macht irgendwie so seine Problemchen. Das ist alles nicht schick. Wir sind jetzt momentan beim Facebook Messenger hängen geblieben, weil so diese Standardsachen, zum Beispiel WhatsApp hat ja auch das Problem, du kannst es nur auf einem Device benutzen. Ja. Und das heißt, du musst jedes Mal, wenn dich irgendjemand anchattet, musst du auf deinem Telefon rumtippen, auch wenn du den ganzen Tag vor dem verdammten Rechner mit einem Keyboard sitzt. Ja, Facebook ist zwar jetzt auch nicht so toll, eigentlich ist es auch ziemlich evil.
Ja, und für Facebook bräuchte es ja auch nochmal eine extra App jetzt.
Ja, ich habe den Facebook Messenger auf beiden Geräten installiert.
Genau, also es ist nicht diese normale Facebook-App, die es
gibt, sondern eine extra. Nee, das ist der dedizierte Facebook Messenger. Den kann man
ja jetzt auch nur mit, wenn man seine Telefonnummer irgendwie eingibt.
Den kann man jetzt auch ohne Facebook-Account benutzen.
Ja.
Die haben quasi das gleiche wie dieses andere Zeugs gemacht,
ja.
Oder?
Ja. Aber der Client an sich ist ganz cool, man kann alles Mögliche miteinander verschicken. Er kann auch so eine begrenzte Anzahl von Emojis, was, wie wir gelernt haben, ein wichtiges Feature ist.
Ja, für Frauen vielleicht.
Ja. Also, nö, ich finde das auch ganz lustig, echt? Wenn man da irgendwie
ja, ab und zu scheiße. Ja, ganz lustig, so wie es bei Skype auch ganz lustig ist, die Dinger zu haben.
Genau, da kann man irgendwie tanzende Männer verschicken.
Ja, was man da machen kann, man macht dann so ein ASCII-Haus und dann das Flugzeug, ja.
Ja.
Sowas genau. Macht man damit,
genau.
Mehr nicht. So, meine Meinung, bam.
Richtig. richtig. Was auch noch ganz gut ist, also man kann es auf mehreren Devices gleichzeitig benutzen. Man hat eine synchronisierte History, was nur ein bisschen blöd ist. Ich habe das eine Zeit lang mit XMPP-Anbindung benutzt. Das tut irgendwie nicht mehr richtig. Finde ich gut, nicht gut. Was ich eigentlich gerne hätte, ist so der Zustand, also sagen wir es mal so, da wo ich gerne hin wollte, ist am ehesten, mit meinem Messaging-Zeug ist eigentlich am ehesten das, was iMessage macht.
Aber
das
iMessage ist kaputt.
Das ist erstens kaputt und zweitens proprietär und drittens läuft es nur auf Apple-Devices. Aber es synchronisiert so die History hin und her. Du kannst das bequem direkt integriert auf deinem Device benutzen. Es ist Betriebssystem integriert
in
macOS und in iOS. Du hast einen Desktop-Client, du hast einen Mobile-Client dafür. Du kannst beliebig Dateien verschicken und wäre es jetzt infrastrukturell nicht so ein großes Problem, wäre es nicht technisch irgendwie kaputt und würde komisch funktionieren. Und wäre es irgendwie auch Cross-Plattform nutzbar, dann wäre das eher am ehesten so die Geschichte, wo ich hin wollte. Was ich letztens noch in einem Podcast gehört habe, ist Threema. Ist leider momentan weder Cross-Plattform noch irgendwie offen, aber das ist ein cooler Ansatz, weil die machen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und versuchen das so einfach hinzukriegen wie WhatsApp. Ist momentan iOS-only. Du kannst dann im Endeffekt so Key-Signatur und sonst was mit Einscannen von QR-Codes machen, was irgendwie vielleicht ganz gut funktioniert, wenn man sich mal gegenseitig trifft und sagt, okay, hier hast du mein Display, scan mal den QR-Code ein und dann hat man den Key signiert.
Ja, da wird mir eigentlich
off the
record eigentlich reichen.
Nein. Weil wo ich wieder eigentlich dazu zurück wollte, es gab letztens auf GitHub, also ich bin ja immer noch der Owner von dem Yaxim Repository und da gab es letztens Diskussionen in Sachen OTR. Und OTR ist einfach in mobilen Netzen so unzuverlässig, weil du ständig irgendwie Key-Synchronisierungen hin und her und Aushandeln von Shared Secrets und sonst was hast, dass du das mit unzuverlässigen Netzen eigentlich kaum einsetzen kannst. Okay. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb das für IM Plus so teuer ist, weil das wahrscheinlich ein unglaublicher Aufwand war, das zu implementieren. Würde ich mal vermuten.
Sowas, OTR ist basiert dann mit auf einer IP-Adresse und sowas.
Nee, OTR handelt halt zur Connection einen Shared Secret aus, sodass du quasi.
Diffie-Hellman Key Exchange.
Wenn die verloren geht, dann muss er von vorne anfangen.
Genau, du hast quasi einen Key Exchange.
Und wenn die Connection verloren geht, muss er das wieder von vorne
machen. Du hast ja da auch eine Abstreitbarkeit, dass du nur zum Zeitpunkt der Konversation der Key gültig ist und später kannst du dann die Sachen nicht mehr dekrypten.
Ja.
Zudem hast du dann halt auch wieder so das Problem, wie sieht es mit deiner History aus und so weiter. Threema würde ich gerne mal ausprobieren, dazu bräuchte man halt momentan zwei iOS-Devices, weil das momentan nur ist für Android in Entwicklung, aber ja.
Emo, Instant Messenger. Nicht mit E, sondern mit I geschrieben.
Habe ich auch schon gesehen. Da gibt es so ein paar. Das Problem ist bloß, die kommen dann irgendwie
Aber ja, es ist dann wieder eine eigene Community. Es ist nicht so, dass du da jetzt einen Java-Client wieder benutzen Nein. könntest. Und das nervt halt. Also eigentlich hm. hast du deine Leute irgendwie schon, du hast sie in Skype, du hast sie in ja. Facebook, in Jabba und jetzt nochmal.
Ja, also ich vergleiche das gerne. Wir haben den momentanen Zustand, was mobiles Instant Messaging angeht, haben wir momentan wie Desktop Instant Messaging, sagen wir mal, Anfang der 2000er. Da gab es ja. ICQ, das hatte im Endeffekt jeder, das war kaputt, keiner wollte es, aber im Endeffekt hat es halt jeder. Und genau, so sind wir momentan im Mobilen.
Dann kamen plötzlich die ganzen Windows-User, die hatten alle MSN und wenn ja. du nicht MSN noch hattest, irgendwie warst du da auch abgeschnitten.
Ja gut, aber die haben sich ja dann auch ICQ installiert und so Geschichten.
Ja, aber es war dann halt so die jüngere also in Anführungsstrichen, wir Älteren hatten irgendwie ICQ, die ein paar Jüngere.
Die Generation hatten danach hatte dann Facebook, ja, wenn man so nimmt.
Das
ja.
ist so ganz komisch.
Ja, das Ding ist, XMPP ist ganz cool, aber ja, es ist einfach nicht designed für den mobilen Einsatz. Haben wir jetzt hier schon ein paar Mal erwähnt. Es gibt ja diese sogenannten XEPs, die XMPP Extension Proposals. Das sind im Endeffekt Protokollerweiterungen, die standardisiert sind, mit denen man bestimmte Dinge machen kann. Ja. Und ich habe hier mal ein paar aufgeführt, die ich gerne von Clients implementiert hätte, damit XMPP für mich mobil einigermaßen benutzbar ist.
Okay. Wir benutzen hier gerade Google Talk Messenger zwischen IM Plus und dem da, was und er mir schickt. Laptop. Was Felix mir schickt,
Sind die normale
Icons, die sehe ich und was ich ihm schicke, sieht er nicht.
Das sind halt so komische Krepel.
Das ist das, was du vorhin erzählt hast.
Also ich glaube, ich bräuchte da eine Font, die einfach diese ganzen Dinge unterstützt, dann funktioniert das wahrscheinlich auch.
Ja. Das ist ein bisschen scheiße. Genau.
Das Herz geht.
Ja, das Herz geht natürlich.
Nee, Heidi, erzähl doch mal, welche XEPs du hast, die du gerne haben würdest.
Genau, was ist das überhaupt erstmal?
Ja, XEPs habe ich gerade schon erzählt, ja. Das sind diese XMPP Extension Proposals, das sind Protokollerweiterungen für XMPP.
Die aber jetzt nicht wirklich Standard
sind. Die nicht im Core sind, sondern die im Endeffekt den Client optional supporten kann.
Mhm. Richtig, die meisten supporten irgendwie 20 von denen, weil du mit dem Core ungefähr gar nichts machen kannst.
Ja genau, du kannst dann halt so Sachen wie jetzt V-Cards abrufen und irgendwie alles mögliche. Also der Core, der macht sehr, sehr wenig und sehr viel ist dann über diese XEPs implementiert. Das Ding ist, da gibt es jetzt so ein paar, die für Messaging auf mehreren Geräten interessant sind. Das eine wäre jetzt zum Beispiel Message Archiving. Das heißt, du kannst dir deine Chat-History serverseitig speichern. Ich betreibe eh meinen eigenen Server, da wäre es mir auch egal, wenn der das mitloggt. Ja. Die Geschichte ist bloß, ich chatte an zwei Laptops und einem Mobilgerät und vielleicht demnächst noch irgendwie auf einem iPad. Ich will nicht, also ich will.
Du willst die schon synchron haben, deine
History. Ich will eigentlich meine History synchron haben und das wäre halt ein Standard, der das implementieren würde. Das Problem ist bloß, es gibt ein paar mobile Messenger, die das vielleicht machen, mehr oder weniger.
Also bei dem,
so die Standard-Desktop-Clients, die können das momentan nicht.
Also bei dem Google Talk passiert das auch, wenn du da irgendwie Sachen schickst, dann kommen die überall an und du siehst es überall in der Vergangenheit.
Das mit überall ankommen, das komme ich gleich noch zu. Message Archiving ist jetzt erstmal nur, du kannst deine History serverseitig speichern und kannst sie mehr oder weniger zwischen mehreren Devices synchronisieren. Was wir dann noch haben, ist Message Carbons. Das ist im Endeffekt ein Modul, was du serverseitig aktivieren kannst. Der macht es allerdings nur, wenn es dein Client explizit supportet. Und das ist quasi ein Feature, dass Nachrichten über XMPP an allen Clients gleichzeitig ankommen. Muss dein Client allerdings supporten. Ich habe das momentan bei meinem XMPP-Server so gemacht, ich habe da einen Hack eingebaut. Ich habe da ein kleines Lua-Skript, also ich benutze diesen Prosody, diesen Lua-basierten XMPP-Server. Und da habe ich ein kleines Modul für aus dem Internet besorgt, was so 10 Zeilen Lua-Code ist, der im Endeffekt alle Nachrichten, die reinkommen, an alle Clients mit derselben Priorität
Nochmal verschickt.
Also das heißt, kopiert. Meine Nachrichten kommen zumindest auf allen Clients der gleichen Priorität gleichzeitig an. Ich habe allerdings keine konsistente History. Das heißt, ich kann nur sagen, okay, wenn mich Leute anschreiben, dann sehe ich es auf jeden Fall auf allen meinen Devices, aber ich weiß halt nicht, was ich davor geschrieben habe. Im Zweifelsfall habe ich das vielleicht noch irgendwie im Kopf, aber muss nicht zwingend der Fall sein.
Und gerade auch das Message Archiving unterstützt wahrscheinlich auch ungefähr grob keiner.
Also genau, Message Archiving, da gibt es in den ganzen bekannten Clients, ich habe da mal ein bisschen rumgegoogelt, in die Bug-Tracker und die Feature-Requests bei Adium und bei, wie heißt denn der andere, Game, Game?
Pidgin.
Pidgin, genau. bei Pidgin und so weiter. Da steht es überall drin und dann wurden die irgendwie, wir warten jetzt auf die LibPurple, dass die das implementiert, was die XMPP-Bibliothek ist, die die alle verwenden, und die LibPurple implementiert das halt irgendwie momentan nicht. Und deshalb ist es jetzt irgendwie, schon seit Jahren hängt das irgendwie in der Gegend rum und wird halt nicht implementiert.
Dreist!
Ja, und dann gibt's noch ein XMPP-Proposal, was halt so XMPP auf mobilen Geräten mit Kompression und so weiter beschreibt. Da habe ich mich jetzt noch nicht so im Detail reingelesen. Das ist aber auch was wahrscheinlich Sinn macht, das zu implementieren.
Nicht laut den Leuten. Also oben drüber steht ein Warning. This has been deferred. Implementation of the protocol is not recommended.
Okay.
Ist ja auch, normalerweise machst du halt ein GZIP-Encoding über dein XML.
Ne? Ja. Ich glaube, der Idealzustand für mich wäre ein Standardprotokoll, wo du sagen kannst, okay, du kannst dir jetzt einen Proxy installieren oder dein XMPP-Server macht es als Modul selbst. Da hast du irgendwie eine HTTP-Pull-Schnittstelle und du kannst deinem Server irgendwie ein paar Zertifikate vor die Füße werfen, dass er Push-Notifications für Android und für iOS macht. Und dann wäre der Idealzustand im Endeffekt, du kannst zwar XMPP als unterliegendes Transportprotokoll benutzen, aber du brauchst halt irgendwie eine Art Proxy-Modus, mit denen du deinen mobilen Client anbindest. Und dann müsste im Endeffekt halt dein Server, also beim Server ist es kein Problem, weil die ganzen XAPs, die hier aufgelistet sind, die sind problemlos als Modul für die Server also einsetzbar. Vorhanden, die sind vorhanden, die kriegt man. Die Clients sind das Problem. Und dann bräuchte man im Endeffekt Desktop-Clients, die die ganzen XAPs implementieren, und halt Mobile-Clients, die diese Schnittstelle supporten. Und dann hätte man im Endeffekt ein System, was offene Standards unter der Haube benutzen würde. Man könnte im Endeffekt diese Client-Schnittstelle für mobile Devices auch standardisieren, und dann hätte man im Endeffekt ein offenes Chat-System. Aber das
eigentlich willst du Irk bouncen. Die ganze Zeit.
Eigentlich will ich Irk bouncen, aber Irk benutzt halt keiner.
Wie war Bullshit? Nur das Irk halt auch, gut, du müsstest dann halt noch einen zentralen Server haben, wo alle Leute ihr Zeug laufen lassen. Du erkennst
einfach ein gutes Protokoll, wenn du es von Hand schreiben kannst.
Ja, ja, aber das interessiert und das Leute nicht.
Doch,
nein.
Das interessiert Leute wie mich
zum Beispiel. Ja, ja, ja.
Und ich würde mich jetzt als jemanden einschätzen, der Protokolle bewerten kann, wie gut sie sind. Und deswegen kann ich das machen. Und wenn Leute halt das nicht sehen,
mein Vater dann würde das nicht benutzen.
So würde auch nicht ein Protokoll evaluieren.
Ja, nee. So einfach ist das. Das ist richtig. Ich habe hier, ich ziehe jetzt einfach mal mein Lesefu vor, weil das schon das zweite Mal ist, dass ich darauf verweisen will. Ich habe hier im Lesefu einen Blogpost, der nennt sich Things Users Don't Care About. Da ist genau das, also wie sauber deine Implementierung ist, wie toll deine Architektur ist, wie erweiterbar sie ist, das interessiert deine Benutzer einfach nicht.
Nee, das interessiert deine Benutzer nicht im ersten Fall, aber sie werden dann von deinem Scheiß weggehen, wenn du halt dein Zeug nicht erweiterbar hältst. Ja. So einfach ist
es. Ja, wenn es kaputt geht, dann wollen sie weg, aber es interessiert sie halt nicht
primär. Die sind halt einfach alle schon bei Facebook, weil Facebook kann das alles schon. Richtig, du kannst auf mehreren Geräten, die synchronisieren sich wunderbar, der rafft auch irgendwie, wenn ich anfange auf dem...
Das mit der Synchronisierung ist dann halt auch wieder so eine Sache, plus es gibt kein...
Geht doch. Also bei mir geht es immer super.
Nicht, wenn du zum Beispiel mit XMPP an den Facebook-Chat angebunden bist.
Oh oh.
Das tut zum Beispiel mal nicht. Aber da ist es halt auch so, dass ein
letzter. Ja gut, aber da synchronisiert es auf Facebook immer noch.
Nee.
Das interessiert die User nicht, weil die nicht so einen komischen Jabba-Scheiß machen.
Das ist richtig,
aber die sehen es dann halt auf dem Handy, wenn sie, genau.
Ja, aber
die nehmen Jabba nicht einfach, die benutzen...
Das ist völlig richtig, die benutzen Jabba nicht, aber... Es gibt halt auch keine vernünftigen Desktop-Clients, das heißt, du musst es die ganze Zeit über die Webseite machen, was halt auch irgendwie nervt.
Je nachdem. Also ich finde dieses Google-Chat über die Webseite ist auch gar nicht so schlecht.
Du meinst über Gmail dann?
Ja, genau. Weil du kannst dir ja auch irgendwie ein eigenes Fenster ziehen und dann
passiert. Der originale Google-Talk-Client war der Hammer damals.
Damals, als Zeit noch schlecht war.
Der war irgendwie 250 Kilobyte groß oder so und ging ja, du kannst Dateitransfers
machen. Das ging alles, das war voll viel Gewinn einfach. Ja. Den gibt's, glaube ich, nicht mehr so richtig. Du kannst aber die Sachen jetzt einfach in dein Google-Webseitenfenster reinziehen.
Richtig.
Und das heißt, das ist immer noch Gewinn.
Ja, ist auch nicht schlecht. Und ich meine, selbst Facebook, ich meine, das ist ein eJabberD, den die da verwenden. Also die verwenden XMPP.
Dass sie intern Erlang benutzen, aber ich bin mir nicht sicher, ob es tatsächlich ein normaler eJabberD ist.
Ja.
Okay. Hast mich überzeugt.
Siehst du einfach noch
viel. So einfach. Ich meine, warum würdest du sonst Erlang benutzen, wenn es nicht schon da ist?
Das Problem ist halt, dass irgendwie Leute wohl nicht bereit zu sein scheinen, dafür viel Geld auszugeben, weil es ist ja echt nicht so kompliziert. Also
könnte man.
eJabberD skaliert ohne Ende irgendwie.
Für unendlich, weil es ja Erlang.
Genau, es ist unendlich, weil Erlang, und es gibt alle Erweiterungen. Das einzige Problem ist, da noch einen anständigen Client auf allen Plattformen für zu bauen. Und die meisten Leute bauen halt irgendwie nur libpurple für die entsprechende Plattform und flanschen sich daran und irgendwie programmiert keiner libpurple, was traurig ist. Aber ja, das Problem ist halt, dass es schon was gibt, das funktioniert und das ist zwar privacy-mäßig total scheiße, aber es funktioniert halt. Mhm. Und da bist du jetzt auch hängen geblieben, so am Ende Facebook-Chat.
Ja, zumindest mit meiner Freundin. Ansonsten benutze ich halt XMPP. Das ist super optimal, aber das mit IM Plus funktioniert's für mich gut genug. Der Client ist nicht besonders schön, der funktioniert nicht besonders gut. Ich habe den irgendwie.
Und ich kann den Flydie erreichen.
Ja, ja. Felix kann mich erreichen, auch mobil. Das ist auch ganz gut. Felix benutzt irgendwie Google Talk. Ich benutze XMPP über diesen Proxy-Dienst von IM Plus. Das tut eigentlich. Ja,
genau. Google Talk habe ich immer ein Problem mit Offline-Nachrichten.
Echt? Ich
überhaupt. Also mit Adium, immer wenn ich irgendjemand schreibe, dann sagt Google Doc so, 503-Error,
Der schickt dann irgendwelche Fehlermeldungen zurück.
Ja, ja, also wenn du das auf deinem Telefon hast, dann sagt er, ja, wird gesendet und kommt dann später an, wenn du wieder Internet hast zum Beispiel.
Oder so. Also nur wenn ich dir jetzt was schreibe und du bist gerade irgendwie
offline. Achso, ja, dann hast du einfach einen Krepel-Client.
Nee, der Server von Google nimmt einfach keine Offline-Nachrichten entgegen. Du sagst dann, hier, eine Nachricht. Und der Google-Server sagt dann, nö.
Also
manchmal irgendwie mit, also gerade
also speziell Hitchin, jetzt oder? Das, was ich gerade, ja genau, es kann sein.
Du bist
sein,
halt immer online wahrscheinlich mit deinem Handy.
Nee, das, der sagt auch, er nimmt es entgegen und wenn ich quasi jemand anders schreibe, der offline ist, dann sagt er, ja, er nimmt es entgegen, aber wahrscheinlich machen die Google Magics irgendwie. Und
hintereinander, ja, genau, aber von außen kommst du halt auch wieder schlecht rein. Genau. Aber andererseits, ja, ist auch nicht Googles Hauptaugenmerk, Leute von außen in ihren Dienst reinzulassen, genauso wie bei Facebook, deswegen gehen ja wahrscheinlich.
Alles Fuckers eigentlich. Ja.
Nee, mein Problem momentan ist halt, ich muss immer noch zwischen Clients wechseln, was ich irgendwie nicht so schön finde. Und eigentlich würde ich halt gerne einen offenen Standard verwenden. Mit den meisten Leuten benutze ich auch XMPP oder tatsächlich iMessage, weil in meinem Freundeskreis halt sehr, sehr viele Leute iPhones haben und Macs. Da funktioniert das gut genug, sagen wir es mal so. Mhm. Das Ding ist halt, es ist halt alles irgendwie so ein bisschen suboptimal. Ich meine, ich kriege jetzt zumindest mal meine Nachrichten auf allen Devices an, was schon mal ein Vorteil ist. Und ich kann zumindest mal irgendwie eine Konversation führen und dann kurz vom Rechner weggehen und die auf dem Handy unterwegs weiterführen. Das ist auch schon mal ganz nett. Das ist allerdings halt nicht der Zustand, wo ich gerne hin wollte. Also der Zustand, den ich gerne hätte, wäre halt gut benutzbare Clients auf allen Plattformen plus die Möglichkeit, die History zu synchronisieren und irgendwie halt eine Möglichkeit zu haben, Konversationen, egal auf welchem Gerät, einfach weiterführen zu können, ohne dass ich irgendwie nochmal jetzt drüber nachdenken muss, was habe ich denn jetzt vor 2-3 Stunden mit irgendjemand angefangen zu chatten. So, das ist halt irgendwie ein bisschen doof.
Also das Internet sagt, der Chat sagt, E-Mail benutzen. Das geht überall.
Oh, das ist richtig, aber E-Mail ist nicht Echtzeit genug.
Also E-Mail ist nicht, also wäre auch wieder Echtzeit genug, aber es gibt keine Clients zum Chatten, du musst immer dann antworten und quote, der alles behindert.
Ja, und wenn du dieses retardiert, wieder, wenn maximal. Du dieses komische Google-Zeugs benutzt, dann siehst du das Quotes gar nicht.
Ja.
Und das sieht dann halt für alle anderen scheiße aus.
Aber, ist halt aber E-Mail, genau E-Mail, ist halt, E-Mail ist halt so die Notlösung und E-Mail ist halt so für die Leute unserer Generation, sage ich mal, die jetzt nicht stark technischen Hintergrund haben, für die ist E-Mail halt Old People Stuff. Also das benutzen dann so die alten Menschen. Aber ich kenne sehr wenige, die jetzt mal abgesehen von irgendwie Geschäftskontakten oder sonst irgendwas tatsächlich regelmäßig Konversationen per E-Mail führen. Das ist dann mehr so ein Nerd-Stuff.
Ja, das ist auch meist denn die Leute, ja, ich habe die E-Mails noch nicht abgerufen seit vorgestern. Ich
so, ja, und dann, es ist vielleicht in meinem Spam-Folder gelandet Weißt du, dann hast du noch vielleicht so Krepel-Netzwerke, wie zum Beispiel meine Hochschule. Ihr beide seid da ja nicht mehr, wo du dann irgendwie so ein fucking scheiß Drecks-Huren-Greylisting aktiviert hast, was kein mehr was bringt, weil die ganzen Spam-Bots das mittlerweile können. Und dann dauert es halt ungefähr eine Stunde, bis eine E-Mail ankommt.
Also auf dem E-Mail-Server selber.
Ja, Greylisting.
Das ist halt ein Krepel-Server, weil keine.
Und dann hast du dann irgendwelche Provider, die Greylisting aktivieren, weil sie denken, das hilft gegen Spam, was es mittlerweile nicht mehr tut. Und dann dauert es halt irgendwie eine Stunde, bis eine E-Mail ankommt. Und das ist halt kein Zustand.
Ja, aber also, das ist zudem auch nur, wenn du bei Krepel-Servern bist, bei Gmail nicht.
Zudem ist E-Mail halt auch grundlegend kaputt, weil du halt auch in SMTP so
Zeug machen kannst, was
blöde Sachen machen kannst, wie du kannst beliebige E-Mail-Adressen irgendwo reinschreiben und du hast keine richtige, jeder kann dir irgendwie die E-Mails schicken und du kannst irgendwie nichts großartig dagegen machen, außer sie manuell zu blocken und so, das ist alles nicht schön. Also es ist irgendwie auch keine Alternative. Aber funktioniert tatsächlich auch auf allen Devices und auch, also ich hätte gern so ein...
Und synchron?
Und synchron, ja. Also ich hätte gern, also was ich gerne...
Mit Push? Ja. Geht sogar.
Was ich tatsächlich gerne hätte, wäre so ein Zustand wie bei E-Mail für Instant Messaging. Ich hätte gern einen offenen Standard, der auf allen Devices funktioniert, der standardmäßig im Betriebssystem mit drin ist, wo du einfach dein Zeug einträgst und es tut.
Also Instant E-Mailing.
Ja, Instant E-Mail.
Was denn?
Quasi ja, SMS. Ich denk was anderes wie Java.
Genau, quasi SMS.
Oh shit, eigentlich
war SMS. Ja, eigentlich war SMS.
Jetzt ist soweit. Da ist es.
Richtig.
So schnell geht's.
Richtig.
Genau, warum benutzt du nicht SMS?
Für alles, du brauchst bloß eine SMS-Flatrate für immer.
Nee, SMS ist bescheuert, da kannst du keine, weder, da kannst du keine Bilder drüber schicken.
Ja,
du kannst
doch, Emojis gehen auf jeden Fall, ist ja bloß UTF-8-Chart.
Ja, stimmt, Emojis gehen wahrscheinlich, ja, aber das wird dann halt von den
MMS. Meisten...
Du musst MMS. Genau, du musst MMS verwenden.
Oder wie heißt dieses neue komische, was die irgendwie bauen wollen?
Ja, super Gott. MMS.
Join, Film, Film.
Join. Ja, das ist ja im Endeffekt auch sowas, das soll dann irgendwie mehr oder weniger Standard werden, aber kein geschlossener und da musst du dafür zahlen. Ja, nee, und das Problem ist, ich bezahle ja schon für ein Gigabyte Traffic im Monat. Warum soll ich dann noch extra für eine SMS-Flat zahlen, wenn ich schon ein paar Nachrichten über mein... Nee, ist es nicht, bei mir nicht.
Ja, bei mir ist es drin. Vorher hatte ich sogar nur 250 und jetzt habe ich für denselben Preis irgendwie 1000, such mich mal. Nicht.
Ja, aber Flat. SMS ist halt auch keine Option, weil deine Gegenseite dann auch eine SMS-Flat haben muss. Und das ist halt de facto eigentlich bei den wenigsten meiner Leute, mit denen ich irgendwie schreiben würde.
Der Gut, Fall. Also eigentlich wollen wir SMS übers Internet synchron mit Bildern und Standort verschicken.
Ja, und wenn wir dann schon dabei sind, dann hätte ich auch gerne mal einen funktionierenden Standard für Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Instant Messaging, der tatsächlich auch funktioniert. Aber ich glaube, da kommen wir in 20 Jahren nicht hin.
Vielleicht morgen?
Ja, weil ich glaube, es gibt schon als bei XMPP mehrere konkurrierende XAPs, die irgendwie sagen, oh, wir machen jetzt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die einen benutzen dann OTR, die anderen benutzen irgendwie GPG, die dritten wollen irgendwie was Eigenes implementieren, was dann so komplex ist, dass es kein Client irgendwie implementieren will, das ist alles irgendwie...
Kannst ja deinen eigenen Server aufsetzen.
So viel Schmerzen.
Dann ist zumindest bis zu deinem Server was verschlüsselt.
Ja, das Problem ist, wenn du dann Ende-zu-Ende-Verschlüsselung machst, dann hast du halt auch keinen... Server-Side-Archiving mehr.
Und keine Offline-Messages.
Ja. Und keine Offline-Messages.
Das heißt, eigentlich bist du gefuckt auf Mobile.
Ja, wobei Offline-Messages könntest du haben. Du musst es ja nur auf dem Client dann decoden. Das würde schon gehen.
Du machst einfach mit deinem Public Key verschlüsseln.
Morgen
ja, und Server-Side-History würde eigentlich auch funktionieren. Da muss der Client halt die verschlüsselten Messages speichern. Du musst halt auf allen Devices denselben Key haben, um sie wieder zu dekrypten. Das würde schon gehen.
Das hört sich nicht richtig an.
Kannst du noch nicht komprimieren, was total gut ist.
Ja, ist halt
was
super,
total
ist
halt, praktisch
ja.
ist.
Ja. Unendlich viel Text und komprimierbar.
Du kannst ja einfach
vorher komprimieren.
Du kannst auch einfach vorher komprimieren, genau.
Ist aber trotzdem kräblich.
Nee, ich finde das gut. Also ich bin dafür. Ich habe mir gerade den Google Talk Software nochmal angeschaut. Die sieht halt immer noch aus so wie damals.
Die Windows-Software?
Ja.
Ja, natürlich. Die hat sich auch nie geändert, weil die immer funktioniert.
Ja, aber ich meine, du musst ja auch nicht mehr benutzen. Du kannst ja auch Google Plus.
Sieht einfach voll so aus.
Ja, und sie geht immer. Immer. Alles.
Ja, aber ich meine, du kannst ja ganz normal mit XMPP ran und du kannst auch Google Plus benutzen.
Nein, du willst den Google Talk Client haben, wenn du Windows hast.
Gottes
Willen. Das ist ein bisschen schade, dass wir irgendwie den Google Talk nicht mehr polieren mit Google Plus zusammen. Also der Google Plus Client also das Hangouts funktionieren erstaunlich gut.
Ja.
So. Also selbst mit dem Handy oder so kannst du irgendwie rumlaufen und...
Ja, ich benutze Hangout tatsächlich mit dem Telefon sehr oft jetzt.
Sie sind ein bisschen nervig. Sie schicken immer Push-Nachrichten. So, irgendjemand hat dich in irgendeinem Kreis hinzugefügt. Ich so, egal.
Ja. Das hat mich nämlich auch immer genervt. Die haben mir immer E-Mails geschickt und haben mich immer irgendwie auf meinem Mobile-Client angepinkt. Deshalb habe ich halt vor einem Jahr oder so, habe ich meinen Google Plus-Account dann letzten Endes gelöscht, weil ich da keinen Mehrwert von hatte. Gibt es eigentlich einen signifikanten Unterschied zwischen dem Google Talk Messenger und dem Google Plus Messenger? Weil das sind ja zwei unterschiedliche Devices, zwei unterschiedliche Protokolle oder zwei unterschiedliche Apps oder. Das ist was anderes, oder?
Unterschiedliche Apps sind es auf jeden Fall. Aber
du kannst ja von Google Talk, haben sie auch die Kameras neulich irgendwann eingeführt, dass du siehst, wer auch Video kann. Und das ist dasselbe Plugin, glaube ich, auch.
Mhm. Ich glaube auch. Es sieht so aus, als wärst
du
es.
Und wenn du auf Google Plus dich einloggst, siehst du ja an der Seitenleiste auch irgendwie die ganzen Leute und kannst dir einfach so anchatten.
Okay, das heißt, das ist irgendwie miteinander verbunden.
Facebook auch. Mhm. Ich weiß nicht, ob das miteinander verbunden ist, aber es wäre auf jeden Fall sinnvoll.
Ja.
Also ich benutze den Google Plus Messenger quasi öfter mal zum Chatten.
Auf iOS?
Ja.
Also die Webseite?
Ja, naja, nee, das, was als Client drin ist.
Also was ist denn? Ach, ist ein Google Plus drin, der.
In Google Plus, ja. Das Messaging.
Sag sagt. Mal, wie sieht das denn aus? Also. Ich glaube, das ist einfach, das ist, glaube ich, einfach das, was hier Google Talk heißt bei mir.
Ja, das ist halt irgendwie noch in dieser, das ist auch bei Facebook ist auch komisch, dass du einerseits die Facebook-App hast, zumindest auf iOS, und einmal die Facebook-Messenger-App, aber du kannst in der normalen Facebook-App auch einfach rüber swipen und auf einmal ist dein Messenger
genau,
drin.
Genau, so mache ich das.
Ja, nee, also das Ding ist, das Chatten funktioniert in dem dedizierten Messenger-App deutlich besser. Ich habe im Endeffekt meinen anderen Client halt so eingestellt, dass der keine Push-Notifications für Messages bekommt, sondern dass es nur der Messenger bekommt, und ich habe da halt das Chatten abgeschalten. Dass es halt nur über diesen Messenger läuft, und das funktioniert momentan, würde ich sagen, gut genug. No. Also der Client ist ganz ordentlich, der funktioniert auch einigermaßen zuverlässig. Also es gibt ab und zu mal Situationen, wo Messages nicht rauskommen, aber dann ist da so ein rotes Häkchen nebendran und man kann sagen, hier nochmal senden, und dann sieht man es zumindest visuell, dass es ein Problem gab, aber es gehen halt keine Nachrichten einfach verloren. Ja, und ansonsten benutze ich halt momentan IM Plus Pro. Achso, da wollte ich noch sagen, das habe ich lustigerweise einen interessanten Zustand mal gebracht, nämlich, dass es sofort gecrashed ist, sobald man gestartet hat. Und da gibt es dann eigene Forumsbeiträge in diesem Shape Services Forum, also was der Hersteller hinter IM Plus ist. Und die sagen dann, ja, also wenn er dauernd crasht, dann deinstallier doch mal und installier noch mal. Und dann hatte ich auch schon,
wie damals.
Ja, dann hatte ich halt auch schon furchtbare Hänger. Also das, genauso fühlt sich's an wie damals. Das ist so, der Client fühlt sich so ein bisschen
wie 2000.
An wie Chatten im Jahr 2001. Ja. Und
das ist
so
schön, die guten alten Erinnerungen.
Genau, die Benutzung im Endeffekt auch, das ist halt. Ach, eigentlich tut es mir um die 4,50, die ich dafür bezahlt habe, schon weh, aber im Endeffekt, ja gut, ist halt.
Schau mal Verbs an. Verbs ist gut.
Ja.
Also du kannst für 99 Cent den Basic Client mal so ein bisschen rumfrickeln, und dann kannst du, wenn du willst, für irgendwie 5 Euro noch den
das Server quasi. Das werde ich tatsächlich
machen. Was war jetzt Verbs?
Verbs ist im Endeffekt sowas wie IM Plus, bloß halt irgendwie in schön.
Sieht okay. Nett aus. So.
Also das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Das sieht ganz gut aus. Vielleicht habe ich auch die Möglichkeit, irgendwie mir demnächst mal ein neues iPhone zu kaufen und meins weiter zu vererben.
Meins?
Dann hätte ich auch noch die Möglichkeit, iMessage beziehungsweise dieses Threema mal zu testen. Kann ich dann wahrscheinlich weiter upbranden. Also iMessage weiß ich schon, dass es kaputt ist. Vielleicht ist Threema besser. Ich hoffe es mal.
iMessage wird schon besser mit der Zeit.
Ja, das wird schon besser. Und ich denke auch mit jedem Release werden die das. Also ich denke in der nächsten iOS-Version.
Es ist so wie Maps. Irgendwann wird es schon gut sein, aber das könnte noch gefühlt 10 Jahre dauern.
Bei mir geht's.
Aber momentan ist es tatsächlich gut genug. Das große Problem ist halt nur, wenn du in Chatgruppen unterwegs bist, weil die Threads die ganze Zeit auseinanderlaufen. Aber wenn du 1:1 Messaging über iMessage machst, das ist meistens gut genug, sagen wir es mal so.
Und vor allem, wenn du es nur über einen Client machst. Wenn du es nicht über Clientgrenzen.
Nee, ich glaube, wenn du es, ja.
Nee, also es ist irgendwie, meistens kommt das.
Ja, das Problem ist halt, das funktioniert
nicht auf beiden Devices gleichzeitig an, weil irgendwie der Teil ist irgendwie mit deiner Handynummer verkoppelt, der andere Teil irgendwie nur mit deiner Apple-ID, und eigentlich irgendwie passen die nicht miteinander, und du hast einfach immer doppelt und dreifache
Chats. Das ist auch super retarded, dass du genau
maximal retardiert.
Genau.
Maximal retardiert,
ja. Ja, du musst halt ganz genau einstellen, mit welcher Apple-ID der eine Konversation startet, weil sonst laufen dir deine Threads erst recht auseinander.
Und das geht auch mit einer Person kaputt.
Ja, das geht auch mit einer Person kaputt, weil wenn du irgendwie mehrere Devices hast.
Das kann nicht sein, sorry.
Bei mir geht immer alles.
Ja.
Dann benutzt du es nicht oft genug.
Ich benutze es einmal, ich schreibe immer einer Person. Ich habe keine Multi-User-Chats.
Du benutzt es einfach nicht
oft genug. Du benutzt nur eine Person, die nur ein Device hat, dann geht es.
Die du eigentlich selbst bist.
Ich schreibe von meinem iPad auf mein iPhone und wieder zurück und dann.
Mich würde ja mal interessieren, was die Hörer noch so benutzen. Also, wenn ihr noch ein paar Ideen habt, irgendwas, was wir jetzt gar nicht gesagt haben, dann könnt ihr das hier noch mal mit in die Kommentare schreiben. Unser Fazit ist so lala, ja, gibt irgendwie XMPP.
Also ich kann euch alle erreichen, das ist gut genug für mich, muss ich sagen.
Ja,
was ihr für einen Scheiß macht, ist mir
auch. Im Zweifelsfall habe ich auch noch einen SSH-Client, bei dem ich mich in einer TMUX-Session einloggen kann, wo ich ein Irsi laufen habe, mit dem ich mit dem Felix chatten kann.
Warum macht deine Freundin denn sowas?
Ey, du hättest mal sehen sollen, sowas habe ich schon mal gemacht mit einem Series 60 Nokia-Telefon von 2004.
Damals, als
damals,
noch schlecht war.
Ja, damals habe ich das noch mit T9 gemacht. Gib mal ein SSH-Passwort über T9 ein, Alter. Das ist wirklich, das ist Krebs.
Und das, am besten noch mindestens 10-stelliges.
Ja, nee, das Lustige ist, 100. Ich habe meinen Server so konfiguriert, dass er mich nach 30 Sekunden wieder rauswirft. Ich bin da 5 Minuten dran gesessen, hab versucht, das Passwort schnell genug einzugeben. Und das
kannst
du
es nicht reinpasten von irgendwo aus einer anderen Chat-App oder so? Bestimmt.
Ich weiß nicht. Ich glaube,
du hast es einfach nicht gewusst.
Vielleicht habe ich es auch einfach nicht gewusst, aber das ist nicht gut.
So ist es halt. Hast direkt eine quasi dir eine Hürde gestellt, die du
sehen kannst. Insgesamt würde ich sagen, der momentane Zustand ist stark verbesserungswürdig. Ich habe jetzt aktuell was gefunden, was zumindest mir das ermöglicht, was ich haben möchte, aber es ist halt nicht gut. Und es funktioniert nicht gut genug. Deshalb.
Es ist böse.
Es ist schon, aber halt auch böse.
Nee, es ist nicht. Nie funktioniert alles.
Ja, nee, gut. Es ist auch nicht super optimal.
Also was fehlt dir denn an Facebook, bis auf dass die böse sind?
Der Client ist an sich ganz cool, aber das Ding ist halt, ich kann da nicht mit meinen normalen Leuten chatten, die halt irgendwie ordentliche Protokolle benutzen.
Das. Haben die nicht mit Facebook?
Zum Beispiel. Die haben schon Facebook.
Doch, ich kann ja mit ihm chatten.
Ja, ist gut genug. Felix ist doch auf Facebook. Dann ist man so, hallo Felix.
Das Problem ist, die haben einen Facebook-Account, aber die benutzen den Chat nicht. Und die haben keine Clients dafür.
Aber das ist ja nur, weil die nicht mögen. Ja. Wenn du sagen würdest, Felix, kannst du bitte mal Gesichtsbuch auf deinem.
Dann sag ich, fuck you!
Richtig.
Genau so. Okay, schließen wir die Diskussion ab. Also, was auch immer ihr benutzt, ihr könnt ja mal Kommentar, Handzeichen, Rauchzeichen geben. Mhm. Wir experimentieren hier weiter rum und haben so unser Leid so ein bisschen mal
geklagt. Ja, das war jetzt ein sehr langgezogenes Mimimi.
Ja, dann Felix will was über den Global Game Jam in Stuttgart sagen.
Genau, ich wollte einfach ihn nur mal kurz ansprechen, bevor ich den nämlich vergesse. Es gab einen, wie gesagt, Global Game Jam. Das ist so quasi so eine 48-stündige Hack-Session, wo sich am Anfang halt Ideen überlegt werden, was für Games cool wären und dann Gruppen aufgeteilt wird und dann quasi das Game einfach losgehackt wird. Ich war in einem Team, das hat das Spiel gebaut namens Party Planet 45 Heartbeat.
Yeah.
Und wir haben total die coolen Bilder und das Spiel ist auch awesome. Warum ich da hin will, also erstmal, ich wollte es bloß ansprechen, weil ich es gemacht habe mit. Mm. Und das Zweite ist, ich habe da das erste Mal wirklich Lua gecodet, sodass man damit irgendwie was anfangen kann und nicht nur mein IMAP-Filter konfiguriert. Und genau, also ich, wir haben das gebaut mit Lua Love. Ich glaube, es heißt Love, weil das Ö ist halt nur, weil es irgendwie sich cool angehört hat. Und das war echt erstaunlich einfach. Dieses Framework bietet dir quasi alles, was du brauchst, um irgendwie 2D-Games zu bauen. Das
sieht schon richtig cool aus, also dieses Party Planet 45 Heartbeat.
Das ist auch lustig. Wir haben sogar ein YouTube-Video.
Genau, da schaue ich mir gerade an.
Es ist halt einfach, also wir haben uns voll viele Sachen vorgenommen, das ist voll so irgendwie emotionaler Konflikt und so shit, aber das haben wir nicht hinbekommen in der Zeit. Trotzdem ist es echt lustig geworden. Ich kann das auch einfach mal starten.
Und man kann es unter Windows, Mac und Linux spielen. Ja,
und das alles nur durch dieses Love-Framework. Ich nenne es einfach Love, ist mir egal.
Das sieht lustig aus, auf jeden Fall.
Es geht jedenfalls darum, du bist ein quasi Astronaut, der auf dem Planeten landet und der der Planet, der ist quasi, der vibriert selber und dadurch springen die Leute auf den Planeten. Das heißt, du kannst nicht selber springen, sondern du wirst gesprungen von dem Planeten und musst dann halt irgendwie dieses Energiedings, was den Planeten treibt, mitnehmen oder du machst halt mehr Party und dann springst du mit den Leuten rum und kannst dann
mehr Party.
Ja, das war so die Idee, genau. Und wie gesagt, das Framework bietet halt echt viel cooles Zeug und es ist total einfach zu benutzen und es macht auch echt Spaß, da in Lua auch zu coden, also das war schon relativ cool. Ich zeig's dir einfach mal nach der Sendung, weil das relativ lustig ist. Genau.
Okay, könnt ihr euch auch alle runterladen und selber ausprobieren.
Genau, also es gab mehr als dieses eine Spiel, es gab ganz viele andere.
Okay, ist auf GitHub, hat es eine Lizenz?
Nö.
Sehr gut.
Also könnt ihr nicht weiter dran coden, das ist aber schade.
Doch, ihr könntet Pull-Requests schicken und wir können es mit einbauen, wenn wir Bock drauf haben.
Richtig. Genau. Das ist eigentlich eine gute Idee, weil Pull-Requests, da machst du ja selber quasi, da sagst du ja nur, wollt ihr? Und dann muss der andere sagen, ja, finde ich total gut.
Ja, dann kann es trotzdem noch keiner weiterverwenden danach.
Das ist mir doch egal. Es ist ein Game, da wird nichts mehr gemacht, außer du kannst natürlich auch einfach fragen uns, kann ich das Spiel quasi von euch haben? Und sagen wir,
kann ich alle Texturen vielleicht gegen irgendwie so diese, wie heißen sie, Parks, diese Möpse heißen die auf Deutsch, keine Ahnung, diese Hunde.
Ja, das geht.
Geht es?
Ja.
Kann ich das machen?
Kannst du quasi direkt austauschen. Das Coole ist, die bewegen sich sogar alle, die haben alle eine Animation. Und das ist sehr awesome.
Das ist total gut. Das,
und wir hatten auch zwei, die irgendwie gezeichnet haben, relativ cool und lustig. Und die kannten, also den kennt man vielleicht das Game von Newgrounds, das mit dem, wo du Cäsar bist und dann immer Daumen hoch, Daumen runter. Und wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm.
Gut. Okay,
aber es ist lustig und ich zeig's auch gleich.
Kommen wir zum Lesefu. Da bist du auch gleich wieder.
Da haben wir unendlich viel heute.
Hat sich mach mal schnell, weil irgendwie wird es später.
Chimbeth Python.
Scheme. Scheme ist eine Programmiersprache.
Gottes Willen.
Scheme ist quasi so
Lisp-Dialekt.
Lisp-Dialekt, der halt super klein und verkrüppelt ist.
Aha. Und kann also nicht richtig reden.
Nee, er hat einfach nur sehr viele Klammern.
Er hat, also es ist halt ein Lisp, nur halt, dass du Lisp für echte Sachen benutzen kannst und Scheme halt für.
Ja, Scheme okay, ist und halt hier ist ein Vergleich jetzt.
Genau, was? Und da ist ein Vergleich. Und wenn man
gewinnt.
Weiß wenn man sich durchliest, also es geht darum, warum die Berkeley Universität sich quasi für eine Programmiersprache entschieden hat. Und der Grund ist nicht, weil eine Programmiersprache besser ist als die andere, sondern nur, weil einfach die Leute, die das quasi lernen, mit einer Sprache halt besser, die besser halt für diese Sachen, die sie beibringen wollen, verwenden. Und das ist das Einzige. Wenn sie jetzt irgendwie super alle Leute mit Scheme oder die Professoren halt echt super gut mit Scheme irgendwas programmiert hätten können, dann würde auch Scheme gelehrt werden. Und dadurch, dass sie halt jetzt Python Professoren haben, beziehungsweise die das halt den Leuten so beibringen, wird es halt verwendet. Okay. Und es geht nicht darum, dass eine Programmiersprache besser ist, weil am Anfang steht auch schon, du solltest, wenn du eine Programmiersprache lernst, dann geht es normalerweise in einem Wochenende.
Jupp.
Und alles andere ist dann nur noch quasi
Wurst.
Ja, also alles andere, was du dann über die Sprache sagst, kannst du sagen, ja, das war ein Wochenende, wo ich mir das ausgesucht habe. Es ist vollkommen egal. Ich kann das auch in allen anderen Sprachen machen. Es geht um die Konzepte.
Genau, ich glaube, wichtig ist es halt, dass du die Programmierkonzepte verstehst. Und da ist halt Scheme ein Einstieg, um zum Beispiel funktionale Programmierung zu lernen oder zu lehren. Kann man auch mit Ruby oder Python machen.
Genau.
Die haben ja auch im Endeffekt funktionale Konzepte mit integriert und somit lassen sich diese Konzepte jetzt auch umsetzen. Mit Java wird es dann schwierig, weil Java ist irgendwie so nur objektorientiert und halt wenig anderes, aber ja.
Genau. Things users don't care about hatten wir schon.
Hatte ich schon.
Ist hier nur nochmal verlinkt. Ist
sehr sinnvoll für so Leute, die so ein bisschen technisch, wie soll ich sagen, einen sehr technischen Background haben. Da denkt man einfach oft nicht dran, dass sich, also Dinge, die, um die sich die Benutzer kümmern, sind grundlegend andere Dinge, um die Engineers kümmern, die das Ganze schreiben.
Wussten ja. wir auch schon?
Ja. When is a program feature helpful?
Ja, da hat einer mal ein Feature in JavaScript auseinandergenommen, nämlich map, wenn man dem die Funktion parseInt reingibt, dann und ein Array mit in mehreren Strings hat, in denen 10 als String drin steht, dann kommt da einmal 10 raus, einmal not a number, einmal 2, einmal 3, einmal 4 und der hat halt dieses Feature mal auseinandergenommen und mal rausgefunden, warum dieses Verhalten so seltsam ist und ja.
Okay. Deswegen finde ich das JavaScript immer eine tolle Sprache.
Nee, also wenn man das dann durchliest, dann macht es auf jeden Fall schon Sinn, aber das ist halt nicht intuitiv, diese API. Ja, und deshalb ist ganz nett geschrieben, dieser Artikel.
Richtig.
Ja. Genau, also wichtig ist, man muss halt wissen, was parseInt überhaupt tut auch.
Ja, genau. Und was
auf Integer.
Ja, genau. Und ja.
Nee, das könnte man denken. Aber du hast ja noch, die Möglichkeit, quasi die Dings anzugeben, die, wie heißt es, also hoch 10.
Ja, genau. Die nennt
du
man
hast,
das.
Du hast
Mantisse?
Zwei.
Mantisse?
Nee.
Exponent, Mantisse? Nein.
Nee, das. Glaube ich nicht.
Egal.
Hoch 10, was?
Ja, doch, also kannst du Basis? Genau, die Basis. Genau, du kannst die Basis angeben.
Also genau,
das musst du halt wissen. Machen, ja. Und dann macht auf einmal alles viel mehr Sinn.
Ja, richtig. Und du musst halt auch wissen, was Map für Parameter in deine Funktion reingibt, weil da halt noch ein Index mit dabei ist. Und wenn die beiden nicht zueinander passen, dann ist es halt seltsam. Aber kann man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man JavaScript programmiert.
Genau, also das ist halt wieder sowas, würde ich jetzt behaupten, würde bei Python nicht passieren. Da weiß man immer, was passiert.
Das würde, glaube ich, selbst bei Perl nicht passieren.
Also, da komme ich auch...
ja, das ist der nächste Pick.
WTF. Genau, da habe ich ja. Genau, da drunter WTF.js, und das ist jetzt quasi das Ding, was der Flighty vorgestellt hat, ist so ein Beispiel für Weirdness von
ich bin JavaScript. Tatsächlich der Meinung, dass ich es schon mal irgendwo gepickt habe.
Du hast bestimmt hier im fucking Internet gepickt irgendwann. Mhm. Jedenfalls, das ist quasi ein Blog von JavaScript Weirdness. Und die auch beschrieben, warum solche Sachen passieren, und echt sehr lustig bei manchen Sachen, wo du denkst, so, was zur Hölle passiert dort? Und warum, wie, was zur Hölle? Und ja, sehr cool auf jeden Fall. Und ganz viele Einträge schon. Und einer ist, es geht da auch ein paar Mal um dieses Parseint. Ja. Und da passieren dann auf einmal super.
Also es sind viel Sachen. So Vergleichsoperatoren und Dinge, die irgendwie komisch weird sind. Aber da werden die Features dann teilweise auch erklärt, warum das jetzt gerade so seltsam ist.
Das heißt aber nicht, dass es dann gut ist.
Nee, das macht es nicht, ja.
Zum Beispiel, dass math.max ist halt minus infinity und math.min ist infinity. Was einfach mal schon weird ist.
Jo. Macht total Sinn alles. RSpec Matchers.
Das ist eine nette Übersicht über so RSpec Matchers. Ich vergesse die immer. Also das sind so Bedingungen, die man in Unit- oder Acceptance-Tests hat. So, ich will jetzt irgendwie ein Result und der soll irgendwie ein Element enthalten und so Geschichten in dieser RSpec-Sprache, die ich halt auch in der Firma einsetze. Und das ist einfach ein Notizzettel an mich, dass ich das Ding wiederfinde.
Ah, okay, und deswegen hast du es hier mal.
Also wenn man da irgendwie Tests in Ruby schreibt, ist es gut zu wissen, und das sind sehr viele, die man so standardmäßig benutzt oder benutzen kann, drin erklärt. Deshalb lohnt sich das auch schon mal, da reinzugucken.
Der Marc, der war ja gerade in USA. Und wenn man da eine Weile ist, muss man sich definitiv mit allem Thema beschäftigen.
Ach so, da kommen jetzt, wir hätten das vielleicht ein bisschen verteilen sollen, wir jetzt reden viele so lange.
Ja, ist egal. Komm, mach Fett.
Alles, was man über Fett wissen sollte, das ist ganz interessant, dieses Paläosophie, Podcast höre ich nicht mehr wirklich, aber die Blogbeiträge sind ganz nett. Ich hatte schon vor einer Weile mal gepickt, alles, was man über Kohlenhydrate wissen sollte. Kohlenhydrate weiß ich dann so grob, was da los ist. Und mir war nie so ganz klar, was ist denn der Unterschied zwischen einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren, Omega-3, Omega-6, bla bla bla,
Transfett. Links- und rechtsdrehende. Nee, was?
Genau, so ähnlich. Das war Milchkulturen, oder? Das war was anderes. Ja, auf jeden Fall, der schreibt immer Konstantin, schreibt immer so halbwissenschaftlich mit hin und wieder Links auf andere Sachen. Ganz interessant, was gute und schlechte Fette sind. Also ein bisschen Ernährung, ein paar Quellen und Links, im Grunde größtenteils irgendwie so.
Immer dein Gemüse essen.
Fett, einfach nur Fett. Mehr Fett.
Essen.
Mehr Fett kommt gut. Genau, und das war so der eine Pick, kann man sich mal durchlesen. Also wenn man wissen will, was der Unterschied zwischen einfach und mehrfach und gesättigt ist, da steht's drin. Der nächste ist Wiederernährung, Why We Get Fat. Auch so ein interessanter Artikel, so ein bisschen ein Rant, der irgendwie Harriet Hall, ist so zwischen Science Medicine oder sciencebasedmedicine.org heißt die Seite, und da steht auch so ein bisschen drin, warum denn gerade Kohlenhydrate etwas komisch sind und diese ganzen Low-Carb-Diets erstaunlicherweise irgendwie funktionieren. Und der redet auch ein bisschen drüber und ist, wie gesagt, gefällt mir, weil bisschen Wissenschaft, aber nicht so komplex, dass man dann irgendwie gelangweilt wird.
Funktioniert übrigens tatsächlich. Kann ich bestätigen.
Total gut.
Stimmt.
Und das nächste, was Wiederernährung ist, ein Artikel darüber, warum sie Kokain aus Erfrischungsgetränken rausgenommen haben.
So praktisch. Kann ich gar nicht verstehen.
Das ist ganz komisch. Ich wusste gar nicht, wenn du Kokain mit Alkohol mixt, dann kommt da Kokaethylen raus.
Und das ist böse?
Und das ist gut. Nee, das ist wie gar Kokain, nicht. Nur mit mehr Euphorie.
So praktisch.
Ja, und warum haben sie das rausgenommen?
So, und wenn du das wissen willst, ja, dann musst du dir diesen Artikel durchlesen.
Oh. Stand da nicht drin.
Er ist nicht so weit, aber
nicht so lang,
genau. Auf jeden Fall, allein dafür, dass ich jetzt weiß, was Kokaethylen ist, fand ich den Artikel schon mal gut. Und das war so die Ernährungsgeschichte. Jetzt kommt ein Spanner.
Ein Spanner, genau. Das Google Spanner Paper. Das ist ganz cool. Spanner ist eine weltweit agierende, global verteilte Datenbank von Google.
Hatten wir das nicht schon mal irgendwann?
Ja, nee, das was du meinst, ist Google Big Table. Google Big Table ist allerdings so. Nee,
wir hatten das aber auch schon mal angesprochen.
Spanner schon angesprochen?
Aber egal. Ja, aber es ist egal.
Hatte ich mal gepickt, aber ist eine Weile her.
Kann sein. Ich lese das auch gerade, weil ich da gerade so ein anderes Paper am Schreiben bin, was im weitesten Sinne mit solchen Themen zu tun hat. Und das ist sehr aufschlussreich.
Wie Google das so macht, genau.
Also im Endeffekt ist halt Spanner so eine semi-relational strukturierte Datenbank, die halt mit so einem SQL-ähnlichen Dialekt abgefragt werden kann. Und die erlauben halt da auch Transaktionen drüber. Und das Besondere daran ist halt, dass die komplette Datenhaltung über die ganze Welt verteilt sein kann in mehreren Rechenzentren und überhaupt und sowieso. Und die erklären da halt, wie sie das machen mit ihrer True-Time-API und so Geschichten. Also wenn man sich für verteilte Datenbanken interessiert, dann ist es auf jeden Fall gut zu lesen.
Schön.
Okay. Why up Japan is obsessed
with Kentucky
Fried Chicken on Christmas?
Ja, das ist so ein Artikel.
Du hast auch keine normalen Themen, oder?
Ich finde es total gut.
Fett, der kommt aus Amerika, da muss man sich dringend mit beschäftigen.
Genau, da muss man das alles schnell raus.
Ich habe einfach mal 2 Kilo abgenommen. Das ist total gut da drüben. Hast du
nicht genug KFC gegessen?
Doch, das ist ja der Trick dabei.
Mehr KFC essen?
Eben.
Nee, KFC ist, Chipotle way.
Total gut. Da wird so ein bisschen drüber geredet, warum die Asiaten komischerweise ein Christmas Meal haben beim KFC und die alle irgendwie KFC essen und warum es unendlich teuer ist, aber irgendwie unendlich viele Leute anstehen. Und so ein bisschen drüber, ja, irgendwie der erste KFC World, bla bla bla.
Und warum
der
ist
dicke
es?
Santa, weil der Colonel Sanders aussieht wie Santa.
Ah, Colonel Santa quasi.
Ähnlich.
Ich kenne nur Colonel Penny.
Das heißt, sie haben einfach keinen Coca-Cola, sondern nur Colonel Santa. Was quasi dann der entsprechende.
Quasi, genau. Lassen wir es einfach so stehen und wenn wir es genauer wissen wollt, Artikel durchlesen, lustig.
Oder auch nicht.
Linux-Kernel, worum geht's? Egal. Lasst uns weinen. Mimimi.
Ja.
Flydie.
Wir haben ja schon ganz schön, also Flydie hatte schon ganz schön viel über irgendwie so komisches Messenger-Zeugs geweint.
Ja, ich habe eigentlich schon lange Zeit geweint hier. Ja, ich mach's kurz. Cinemagram ist so ein lustiger Dienst, ähnlich wie Instagram. Nur kannst du da machen, die was ich im Prinzip unglaublich cool finde. Und zwar ist es eine Bildbearbeitungs-App, mit der du kurze Videos aufzeichnen kannst und dann mit dem einfachen Interface teilweise animieren kannst und dann fällt ein animiertes GIF hinten raus. Das heißt, du kannst irgendwie ein Video machen, sagen, ich möchte nur diesen Bereich hier animiert haben und der Rest bleibt Standbild und nur dieses Video wird animiert. Habe ich mal ausprobiert, da kommen auch echt coole Sachen raus, also einfach mal Leute filmen, wie sie Grimassen ziehen und dann irgendwie nur den Augen oder den Mund animieren, kommen lustige Sachen bei raus. Ich habe es jetzt wieder gelöscht und habe meinen Account konnte ich nicht löschen, weil sie diese Option nicht anbieten, aber ich habe den Twitter und Facebook API Revoke Dings gemacht, also ich habe die aus meinen Apps rausgeworfen.
Warum?
Weil es ein unglaublich geschlossenes Login-System ist. Man kommt an die animierten GIFs eigentlich nur über die Webseite ran, wenn man das irgendwo, den Link irgendwo twittert oder so und dann auch nur in kleiner Auflösung und im Endeffekt kann man aber, wenn man diese App auf dem Telefon hat, kann man auch keine Bilder animieren, die man dann nicht ins Internet hochlädt. Man kann nur sagen, man möchte sie nicht öffentlich für alle anzeigen. Aber das ist halt wieder so eine typische App, wo dann gleich wieder so ein Zwangs-Social-Network mit dranhängt und du im Endeffekt ja in diesem Network dann gefangen bist und du kannst nicht einfach mal lustige Leute beim Grimassen schneiden.
Du kannst zu Tumblr schicken.
Ja, yeah, man kann es zum Tumblr schicken, ja,
das ist
ja toll.
Gut genug, dann hast du quasi Tumblr quasi Exchange.
Ja, nee, mein Problem ist ja halt auch, dass du da nicht einfach Bilder animieren kannst und die bleiben auf deinem Gerät, sondern die müssen immer in das Internet hochgeladen werden.
Ha. Ja. Sonst nichts ist.
Die Funktion an sich finde ich ganz cool. Ich habe das jetzt mal probiert mit einer anderen App, weil ich animierte GIFs ja schon ziemlich cool finde, muss ich zugeben. Ich habe da so eine App gefunden, die hat ein furchtbar hässliches Logo, funktioniert eigentlich ganz okay. Das ist Giffer.
Giffer.
Ja. Gaffer. Das ist so eine 89 Cent App, die kann man irgendwie auf iOS installieren, dann kann man da irgendwie Videos mit aufzeichnen oder Einzelbilder machen, dann kann man die sich zu animierten GIFs zusammenschneiden.
Aber man kann nicht so ein Teil ausschneiden, oder?
Nee, da kann man nicht so ein Teil ausschneiden.
Weil das finde ich echt eine coole Sache.
Dieses mit Teil ausschneiden, das ist halt schon geil und vor allem ist dieses in CinemaGram ist dieses Interface, mit dem du das machst, auch sehr gut gelöst, finde ich. Mhm. Ist eine Fullscreen-App, was ich nicht so schön finde, aber irgendwie, ich finde halt dieses Zwangs-Social-Network für jede 0815-Fotosharing-App irgendwie nicht cool. Also ja. ich hätte lieber irgendwie gern 1,80 für diese App gezahlt oder 89 Cent oder was auch immer und hätte die lokal benutzt und dann eine Möglichkeit gehabt, diese Bilder, die ich dann mal bearbeitet habe, irgendwo hochzuladen auf Twitter, Facebook oder sonst was. Aber so wie das jetzt gerade umgesetzt ist, ist es nicht cool. Also die haben halt wahrscheinlich Geld gewittert, weil Instagram irgendwie eine Milliarde Dollar wert
war. Sie wollen auch aufgekauft werden.
Sie wollen wahrscheinlich auch aufgekauft werden, deshalb brauchen sie Benutzer. Aber ich finde es nicht cool.
Genau. Mein Mimimi sind Zinsraten innerhalb von Europa. Ganz komische Sache. Selbe Bank, Moneyou, ist irgendwie, was ist, ML Ambro oder so, eine holländische Bank. Gehst du auf die holländische Seite und schaust auf ihr Tagesgeldkonto, kriegst du 2,2%. Gehst du auf die deutsche, kriegst du 1,9%. Selbe fucking Bank, irgendwie wahrscheinlich 5 Kilometer entfernt, eins rechts, eins links von der Grenze und die machen einfach 0,3% mehr. In Holland.
Ja, es könnte daran liegen, dass die Deutschen einfach mehr sparen und deswegen einfach nicht.
Ja, aber das ist doch international und offen und
klar. Die, und der Libor-Zins und die EZB-Zinsen sind auch festgelegt.
Ja, das ist Europa ist ja immer. Theoretisch sollte da alles gleich sein. Zwischen den Grenzen soll es keine Unterschiede geben, wirklich. Ja, bisschen Steuer vielleicht, weil wir anders besteuern wie die, aber.
Wird einfach wahrscheinlich sein, in Deutschland liegt eh so viel Geld rum. Die Deutschen sparen eh einfach viel mehr. Und deswegen muss man denen nicht so viel Geld geben, dass die einem das Geld hintragen. Richtig. In die Bank. Und deswegen
ist auf jeden Fall ein bisschen freaky. Also Moneyou selber kann ich so halbwegs empfehlen, die sind ganz nett.
Aber wer legt denn überhaupt sein Geld für 1,5?
Ich mach's halt für die Steuern, ist ganz nett. Also Moneyou kannst du verschiedene Konten, also so wirklich einfach sagen, neues Konto und er fragt dann welchen Namen. Du sagst halt Steuern und sagst dann neues Konto und dann fragt er welchen Namen, was ist Sparen. Und du kannst dir echt so viele, wie du willst, machen und dann überweise ich halt immer mein Steuergeld, das da für Monate lang rumliegt. Irgendwie halbwegs ein großer Batzen ist einfach darüber und dann, wenn du dann Aktien kaufst und du musst ja dann irgendwie nach 3 Monaten wieder das Zeug abheben, der Aktienmarkt geht halt hoch und runter und das nervt dann ein bisschen.
Ja, aber für langfristige Anlagen ist es blöd. Gut.
Ach du, ich meine 2% sind jetzt auch nicht so schlimm.
Das wird halt immer weniger.
2% ist gar nicht
so schlimm. Nee, 2% ist unter der ist weniger als die Inflation, deswegen wird das Geld dort weniger.
Ja, aber es ist ja...
Wir haben mehr als 2% Inflation.
Weißt du, ja, aber Inflation auf deinen Standardwarenkorb, von dem du vielleicht die Hälfte nicht benutzt. Also deine persönliche Inflation kann ja anders sein als die offizielle Inflation. Wenn du irgendwie nicht viel Benzin kaufst. Ja,
wenn dein Warenkorb anders aussieht, genau.
Mein Warenkorb ist voller MacBooks und iPhones. Der Originale wird es wahrscheinlich nicht sein.
Das Problem ist halt auch, dass man sich da voll
drum kümmern muss. Strom und so brauchst du schon.
Dass man sich da total drum kümmern muss, um dieses ganze Zeug irgendwie unter Kontrolle zu halten. Und wenn man dann irgendwo mehr haben will, dann muss man sich mehr drum kümmern.
Gut,
und
wenn man einfach
2% nimmt, dann ist doch auch gut.
Ja, 2% ist besser als nichts.
Mehr als nichts. Ich habe einfach nicht genug Geld, dass ich sich lohnen würde, darüber nachzudenken.
Genau,
Er
hat nicht mal genug Geld, um sich eine SSD in seinen Laptop zu tun.
Scheiße. Nee, nicht in den zweiten. Das ist mein Problem.
Ja, nicht in den zweiten.
Nein, Laptop.
Also, der arme Student. Ja,
der arme Student hat nicht genug Geld, um in das zweite MacBook Pro 15 Zoll SSD einzubauen. Ich habe mich jetzt echt an das Arbeiten mit einer SSD am einen MacBook gewöhnt und es ist einfach furchtbar, jetzt am anderen zu arbeiten.
Einfach nicht mehr arbeiten.
Doch,
wir
können mitfühlen. Also,
ja, so ein bisschen.
Mit einem Notebook ohne SSD zu arbeiten.
Ja, ich habe auf Arbeit auch eins, so das ist so kacke.
Siehste?
Das ist also echt, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, so ich freue mich jedes Mal, wie ich ein Programm starten darf. Ist gleich da, voll gut.
Super,
ja,
gut. Ja. Ich arbeite so gern, seitdem ich eine SSD habe. Sehr schön.
Ja, ich arbeite allgemein gern. Oder so.
Ach so. Elster.
Oh Gott, Elster, hör mal auf.
Elster ist kaputt.
Ja, auch.
Es gibt wohl viele E-Mails, die irgendwie von finanzamtxy@elster.de kommen und da irgendwie Excel-Dateien enthalten. Und deswegen warnt jetzt das BSI vor vielen verseuchten Elster-Steuerbescheiden.
Kann auch irgendjemand Excel-Dateien öffnen? Gibt es noch irgendeinen Anbieter, der kein Mail-Programm macht die auf und auch kein Webmailer macht die auf? Also Google sagt dir einfach, Excel ist weg.
Ist ja eine ZIP-Datei und darin ist eine Excel.
Der scannt die trotzdem. Außer die geben dir ein ZIP-Passwort in der E-Mail, wo sie dann sagen, ja, machen Sie die ZIP auf, geben Sie das Passwort ein, doppelklicken Sie die Excel.
Das funktioniert immer noch.
Aber bei wem denn?
Nee, aber die Sache ist ja auch...
Also kein Desktop-Programm macht die doch mehr auf, oder?
Ich glaube, die... Also wenn du dir eine ZIP schickst mit einer Excel drin, ist das kein Problem.
Die scannen die ja. normalerweise.
Ja, die scannen die durch und wenn da, wenn das Bing böse ist, dann wird es geworfen. Aber wenn
bei
das,
Google immer. Bei Google, selbst wenn der Tipp eine Echse drin
ist, sagen Quatsch, die, ich probiere das aus.
Ja, mach das. Ich habe neulich meinem Vater eine schicken müssen, irgendeinen blöden Treiber-Dingens, so einen kleinen.
Ich mach mal s.exe so.
Ja, und auf jeden Fall, da hat dann Google gesagt, nö,
das zippst du
blockiert.
Jetzt.
Ja. Ja,
mach mal.
Gut, genau. Also Pix. Leute, macht keine E-Mails auf mit irgendwelchen komischen Exe-Dateien. Außerdem genau. ist Elster sowieso durch Java irgendwie verseucht und kaputt.
Java
benutzt nicht. Einfach Elster nicht. Also nee, doch.
Doch,
also
du musst ja.
Ja, du musst ja, du kommst ja nicht drum rum. Ja, ich muss das heute auch schon wieder
geht,
machen.
Geht, ich habe mir jetzt, das ist vielleicht auch noch so ein Halb-Mimimi, deshalb passt es eigentlich einigermaßen zum Thema. Ich habe mir ja dieses ZDF-Wieso für Mac gekauft, um meine Steuererklärung zu machen. Hä, habe ich die Version 2003 gekauft? Toll, die kann die Steuererklärung für 2012.
Ja, das hätte ich dir sagen
können. Das hätte ich 13, dir auch sagen
können. Die 13er ja. kann die für 2012.
Ja, ja. Ich bin davon ausgegangen, dass ich dann vielleicht auch, wenn ich noch Notfall meine 2011er abgeben muss.
Ja, aber da kann ich dir das Windows-Programm geben. Ich habe ja die gerade. Also ich,
nee, ich hab die jetzt abgegeben. So.
Ja, auf den letzten Drücker
war ja heute.
Also, wenn du nicht viel hast, die drei Bogen aus. Waren noch drei oder so?
Kannst
du
noch.
Also Mantel, selbstständig,
Euschend. Das ist N, oder? Selbstständig ist N?
Nee, S. Weil selbstständig.
Aber N
so wie kind,
muss ich auch noch
kind
machen.
N? Nee, ich hab noch die für Krankenkasse, Pflegeversicherung
entschieden. Ach so, ist das extra?
Ja, ist noch ein extra Bogen.
Und Spenden, ich habe KDE e.V. zum Beispiel was gespendet.
Ich spende nix.
Ich spende nix.
Mir spendet nix.
Hallo, ich bin im Deutschen Jugendherbergs e.V. gedöns.
Das ist echt eine traurige Geschichte, Junge.
Jugendherbergsausweis kannst du auch von der Steuer abziehen.
Niemals.
Würde ich nie machen.
Würdest du nicht machen?
Du bekommst doch eine Gegenleistung, warum kannst du das von
ja, der aber abziehen? Genau. Aber da geht's. Es geht bei einem Sportverein geht's nicht.
Ein gemeinnütziger wahrscheinlich.
Ja, aber ein Sportverein kann auch gemeinnützig sein. Den kannst du nicht abziehen. Aber den DJV kannst du abziehen.
Wenn der gemeinnützig ist,
nein, kannst du nicht.
Lassen wir das. Das interessiert unsere Hörer bestimmt.
Also wenn ihr in den Check eintretet, dann könnt ihr das von der Steuer absetzen.
Nein.
Das ist aber auch
doch.
Okay, das interessiert mich im Zweifelsfall für meine nächste
Sportverein.
Kannst du.
Aber es ist auch kein Sportverein.
Ja. Also wenn ihr einer keinen Sport macht, dann der Check, ja.
Genau. Wenn ihr einer wirklich
viel Spaß an Gerät, ja, aber kein Sport.
Pix. Mehr Optimismus braucht das Land.
Ja.
Ich pick das Internet, einfach nur so.
Finde ich gut.
Weil ich irgendwie über ganz komische Umwege, ich habe irgendwie NoSQL eingegeben und dann kam ich auf die UCLA-Seite. Da wird wiederum ein Paper verlinkt, das haben die einfach geklaut und bei sich hochgeladen, das aber auf der HDM geschrieben wurde. Und in diesem Paper wird natürlich Binärgewitter Talk verlinkt.
Yeah!
Wow.
Nummer 1 Spezial NoSQL, einmal im Kreis rum.
Ja, wir waren auch echt gut, muss ich sagen.
Bedeutet,
das war eine der
die UCLA verlinkt
uns.
Sind wir auch nicht auf Wikipedia?
Quasi.
Wir sind auf Wikipedia.
Über drei Hops.
In der Wikipedia sind wir aber direkt, glaube ich. In der deutschen zumindest.
Ja. Sind wir für relevant genug? Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja. Nee, ich bin in der englischen Wikipedia mit diesem hässlichen Key-Value-Store-Paper, wo alles erlogen ist.
Ja gut, in der englischen Wikipedia macht unser deutscher Podcast ja auch irgendwie nicht so viel Sinn.
Bannhausen. Ja.
Aber immerhin.
Ja, okay, NoSQL gibt es natürlich großen Kleinschreibungen in der deutschen Wikipedia. Das war das Internet, fand ich gut.
Super. Dann.
Ja, Instacode. Das ist vorhin, ist gerade kaputt.
Bang.
Ist gerade, jetzt geht's wieder.
Amazon ist down, deswegen wahrscheinlich.
Das ist sowas wie Instagram für Code. Das ist vorhin durch den Chat geflogen und ich habe das gleich mal ausprobiert. Ich fand das lustig. Also man kann da irgendwie Code copy-pasten, kann sagen, hier ist diese Sprache, Syntax-Highlighte mal. Und dann kann man hier jetzt irgendwie Tilt-Shift, Lens-Flare irgendwie in der Gegend rum verschieben, von rechts oben den Code. Und dann rendert er einem ein Bild raus und du kannst das irgendwie verlinken. Finde ich ganz lustig.
Was ein bisschen suckt, bei Python macht er nicht Auto-Indent. Deswegen will ich sie benutzen.
Ja, das ist ein bisschen ein Problem. Aber ich finde das... Hat was. Kann man mal ausprobieren, wenn einem danach ist. Also ich habe jetzt keinen praktischen Nutzen, aber ich finde es lustig.
Und das
ist ein schönes Interface.
Please paste at least 10 lines of code. Wo soll ich mir die denn aus dem Arsch ziehen?
Ja, mach halt Whitespace.
Ich mache einfach Copy and Paste für den ersten zwei, die ich gerade geschrieben habe.
23andMe.
Das hatten wir schon mal besprochen.
Aber ich habe es jetzt fertig. Ja.
Du hast es jetzt fertig. Du bist jetzt durch.
Ja, ich bin jetzt durch und ich habe meine Resultate. Ich bin immun gegen den Norovirus.
Wow. Gesundheit.
Ja, eben nicht.
Das
brauche ich ja dann nicht, weil ich bin ja schon. Ich fand es ganz nett. Also ich habe es jetzt in den USA gemacht. Ich weiß nicht, wie teuer das ist, das hier so hin und her zu schicken. Ich glaube, Spucke international schicken ist immer ein bisschen teurer. Aber da kostet halt $99 und die geben dir einen Dump von deinen Daten, die sie da rausziehen. So, also das CSV-Datei, dann kannst du irgendwie noch selber ein bisschen drauf rumfrickeln, wenn du lustig bist.
Yay, kannst du mit den Daten noch andere visualisieren. Genau,
die sagen halt irgendwie so, die Kategorien sind irgendwie so, die Gesundheitsrisiken, die du hast, irgendwie, du hast irgendwie mehr Risiko als der Durchschnitt an Hautkrebs zu erkranken, aber weniger an Alzheimer, so pipapo. Carrier-Status, ich bin leider nicht krank mit nichts, was aber, falls man krank ist, weiß man es dann auch.
Das ist ja praktisch.
Die haben so eine Drug Response, also wie du auf Medikamente ansprichst. Ich tue zum Beispiel auf ein Medikament mehr ansprechen als der Durchschnitt. Keine Ahnung.
Ist das was Gutes, die
auf Frage? Penicillin.
Ja, ich brauche weniger Warfarin.
Was auch immer das ist.
Ja. Sehr praktisch.
Und ich tue wohl Koffein schnell metabolisieren und.
Ja, das passiert bei mir auch.
Blöd.
Das, keine
Wir merken
Ahnung.
Koffein doch gar nicht mehr.
Also ich bin der Genotyp AA, wo ich das.
Ist das was Gutes?
Ja.
Okay, heute, Mark liest aus seiner DNA vor.
Richtig. Das ist gut, weil sonst hast du eventuell ein erhöhtes Herzinfarktrisiko.
Und hat es dir jetzt irgendwas gebracht?
Ja, ich weiß jetzt, total viel über mich. Ich weiß irgendwie, dass, keine Ahnung, meine Muskeltypen, du kannst schauen, wo deine Vorfahren herkommen, so genetisch gesehen.
Das ist, glaube ich, ganz interessant.
Du kannst irgendwie, wenn genügend andere Leute da sind, kannst du irgendwie anonym nach Verwandten suchen, so Cousin dritten Grades, erstaunlicherweise, bla bla. Die haben jetzt alle natürlich dein Gen, das ist eine US-Firma. Wahrscheinlich werden sie dich klonen und dich dir dann selber quasi
verkaufen.
Ja,
genau, wenn du verkaufen dich quasi an.
Richtig, wenn sie merken, dass du irgendwie eine kaputte Niere hast, sagen sie, wir haben da einen für sie.
Der und zufälligerweise die gleiche
Niere hat. Also die ist natürlich böse und jeder, der das macht, sollte davon ausgehen, dass sie
dich klonen. Verkauft werden an Facebook.
Richtig. Also, genau. Halt so. Aber ja, ganz nett, haben eine iPhone-Anwendung, kannst du selbst, wenn du unterwegs bist, Sachen anschauen.
Auch nicht schlecht.
Was für Schlawiner.
Kannst du für immer dein Dings lesen.
Okay, Develops.
DevOps Reactions.
Ja, siehst du.
Das sind lustige GIFs über Dinge, die DevOps, also DevOps ist dieses Kunstwort aus Developer und Operations, wie die auf bestimmte Dinge reagieren. Das sind, sieht man lustige GIFs.
Und lustige GIFs?
Ich mag lustige GIFs, auch schon unglaublich gern. Ja.
About Awesome.
Ja.
About Awesome. Mark.
Ja, sag doch.
Ja, About Awesome, Mark.
Ja, genau, der Fitbit Customer Service. Ich habe ja so einen Fitbit-Nupsi gehabt, diesen Fitbit One, der irgendwie.
Und dann hast du ihn verloren.
Richtig, da habe ich einfach irgendwie. Es war auch ganz komisch, weil an dem Tag bin ich echt nur für 5 Minuten rausgegangen, nämlich irgendwie zur Post und zurück. Und in diesen 5 Minuten habe ich den verloren. Ich habe noch gesehen, so gesynkt hat um 10 und dann bin ich irgendwie rausgegangen und als ich zurück war, war er weg.
No.
Und ich so, doof. Da habe ich gedacht, ja, bin ich intelligent, laufe ich einfach mit dem iPhone hin und her und lass den einfach mal nach dem Tracker suchen. Weil mit Bluetooth 4 sollte er ja zumindest auf so 10 Meter oder so, was ungefähr so breit ist wie die Straße, das finden.
Schon mitgenommen.
Genau, deswegen habe ich auch dem Support geschrieben, ich so, irgendwie doof, ich habe einen Tracker verloren, der war immer so ein bisschen lapprig am Gürtel und jetzt ist er weg. Könnt ihr denn schauen, ob sich der mit jemandem neu registriert? Und dann haben die gesagt, nee, schicken einfach einen neuen gratis. Und ich so, total gut. Und jetzt haben sie mir einen neuen geschickt, gratis.
Das ist ja nett.
Das ist gratis. Das ist
ja, die haben dann einfach gesagt, ja, du hast da irgendwie ja schon irgendwie den alten gehabt und du hast den neuen gekauft und wir mögen dich jetzt. Also kriegst du einfach denselben nochmal, aber du musst keine $99 zahlen. Hier, gratis Fitbit.
Das ist gut.
Und die sagen auch so, ja, wir können uns so vorstellen, wie doof das sein muss, ohne diesen Fitbit rumzulaufen, weil dann zählt ja keiner deine Schritte.
Yeah.
Und ich so, ja, total. Und ja, auf jeden Fall, das ist doch mal Customer Service. Die schicken mir einfach, ich meine, die werden wahrscheinlich eine große Marge an diesem kleinen Nupsi haben. Der macht ja kaum was so.
Der kostet Display, wahrscheinlich auch Bluetooth. Nicht viel in der Produktion.
Richtig.
3 Cent.
Und die schicken dir, ich habe irgendwo gelesen.
Für den Bluetooth-Chip vielleicht 20.
Genau, ich hatte schon irgendwo gelesen, dass da einer mal das gemacht hat und gesagt hat, hey, der hat mir 9 zugeschickt. Deswegen habe ich einfach mal blöd gefragt. So, ich habe meinen verloren. Könnt ihr denn rausfinden, wo der ist? Und ja, hat geklappt. Jetzt habe ich einen 9 bekommen. Und
wie praktisch.
Wie nett von denen.
Fladdy.
Ja, ich habe hier, ich habe dieses Bild-Editieren auf dem iPhone entdeckt und ich kann nicht mehr damit aufhören.
Bilder zu editieren?
Yes. Ja, also so Bilder editieren mit speziellen, in speziellen Apps, die das sehr gut können. Also ich habe hier 2 Sachen, einmal Halftone, das ist ganz cool, da kannst du einfach irgendwelche Bilder machen und die in den Comic-Style laden. Das heißt, man hat dann so lustige Ränder, kann da Captions dazu schreiben und irgendwie Wusch und Soup und sonst irgendwas in Sprechblasen reinziehen. Mehr macht das Ding eigentlich nicht, aber es ist cool.
Das ist echt praktisch.
Habe ich mir mal geholt, als es kostenlos war, kostet jetzt glaube ich irgendwie 89 Cent oder so. Und du kannst halt irgendwie noch ein paar Bildeffekte drüberlegen, kannst du sagen, du möchtest irgendwie dieses und jenes Papier als Hintergrund haben, dass es aussieht wie so ein Comic-Style, und ich habe da so ein bisschen in der letzten Zeit ein bisschen mit in der Gegend rumgefrickelt, und das ist eigentlich ganz nett. Also wenn man so irgendwie mal ein paar lustige Bilder hat und die in Comic-Style gießen will, kann man das benutzen. Und dann kennt ihr bestimmt auch diese Schwarz-Weiß-Apps, in denen Teile, Schwarz-Weiß-Bilder, in denen Teile farbig sind. Und genau sowas macht man mit Color Splash. Habe ich lange nachgesucht, weil ich bin so im Herbst mal in der Gegend rumgelaufen, habe Bilder von farbigen Bäumen gemacht und wollte die dann so nur die Bäume kolorieren, den Rest schwarz-weiß lassen. Mhm. Habe dann ein paar Apps ausprobiert, die waren alle scheiße. Color Splash ist toll, hat ein super User-Interface und kostet auch 89 Cent. Ist gut. Also macht Spaß, mache ich gern, wenn ich in der Bahn unterwegs bin, irgendwelche Bilder lustig bunt machen oder halb bunt.
Wow.
Oder
so. Ah, okay.
Das ist echt eine coole Geschichte. Junge.
Mhm. Dann noch lieber Vacuum-Mail-App. Okay.
Genau, die Mail-App Vacuum. Der Brett Terpstra.
Terpstra.
Ist gut, weil er drei T's dann hintereinander in seinem Namen zusammenschreibt. Scheiße. Terpstra.
Jetzt ist wieder gut hier. Ja, Leute, wo sind wir denn hier?
Five by five. Ja. Aber das ist anders. Wenn du in so eine super riesen Businessfirma bist und täglich 300 E-Mails bekommst und das über ein Jahr lang, dann hast du irgendwann total viele E-Mails. Und Mail.app hat es in der SQLite-Datenbank, weil der SQLite cool ist. Aber der optimiert den nicht so wirklich oft. Bedeutet, der Brad Terpstra hat dann Kommando gepostet in seinem Blog, wie du deinen Index vacuumen kannst. Bedeutet, der optimiert da ein bisschen deine Index-Nupsis. Und dann wird dein Mail.app viel schneller. Und dann habe ich eine SSD eingebaut und jetzt ist es unendlich schnell.
Und jetzt ist quasi egal, diese ganze Automatisierungs-Shit.
Nee, es hilft immer noch. Also wer Mail-App wirklich nutzt und Unmengen an E-Mails damit verwaltet, so mehrere Accounts mit irgendwie 500.000 E-Mails jeweils, dann hier einfach mal SQLite 3, flubbidi-flub, geht schnell, total gut. Terp.
Genau. Ich pick, sehr gut, hast du schön gederbt. Muss ich sagen.
Paper.
Genau, ich picke heute ein Video, und zwar Paperman. Das ist irgendwie ein Video von, ich weiß gar nicht, welche, von Walt Disney. Von Walt Disney. Und ist schön und nett anzuschauen, und den Rest könnt ihr dann selber erfahren, wenn ihr dieses Video schaut. Und es ist nominiert für irgendwelche krassen Dinge. Was es automatisch gut macht, und zwar für, weiß ich gar nicht, aber ist gut. Und weiter.
Richtig. Next bin ich, RB LineProf. Ist ganz interessant. Du kannst irgendwie irgendwas ausführen und am Ende sagt er dir, wie viele Millisekunden jede Zeile Code gebraucht hat. Der klatscht es dann so als ASCII raus und einfach daneben steht dann immer so, ja, die Zeile 100 Millisekunden, die 1,4, die so und so oft. Ist eigentlich ganz cool. So, und er hat auch ein paar Links zu anderen Profilern drin. Oder wenn du gerade so Algorithmengeschichten machen willst und wissen willst, in welcher Zeile da besonders viel hängen bleibt, dann zeigt er das dir. RB LineProf, Ruby.
Radiolab.
Radiolab ist ein anderer Podcast in englischer Sprache, und da geht es im Großen so um Wissenschaftsthemen und was sonst noch so, was man sonst noch so irgendwie Wissenswertes haben könnte. Und das ist ziemlich cool. Habe ich jetzt letztens mal angefangen zu hören. Ist, glaube ich, schon relativ bekannt. Ist auch so, hängt irgendwie an NPR mit dran. Und es sind immer so einstündige Sendungen, wo es um irgendwelche Themen geht. Kann man vergleichen ein bisschen mit, wie heißt denn dieser andere großartige Podcast?
This American Life.
Genau, This American Life. Die haben auch immer so ein Thema, machen das eine Stunde, interviewen da unterschiedliche Leute und reden über unterschiedliche Aspekte von diesem Thema. Und im Endeffekt ist es bei Radiolab auch so, nur dass es halt so ein bisschen mehr wissenschaftslastig ist, und das ist ziemlich cool.
Da kann ich die Episode über Farben empfehlen. Colors ist echt gut gemacht.
Ich habe letztens die zu Inheritance gehört und die war auch ganz interessant.
Ja. Die haben immer so freaky Sounds, die haben immer so Soundeffekte und komisch geschnitten. Das gefällt mir nicht so, das macht irgendwie also ganz kirre. Aber ja.
Also ich glaube, vom Format her würde man sagen, das ist ein Radio-Feature.
So. Ja,
also so unterschiedliche Interviews zusammengeschnitten und
Moderation dazwischen.
Ja, ist im Grunde genau das, wie This American Life hat ja auch so drei Akte und immer zum selben Thema, und ähnlich haben die es auch, die sagen halt Colors, und dann haben sie drei Teile über Farben.
Ja, ist auf jeden Fall ein super cooler Podcast und gut produziert und lohnt sich auf jeden Fall.
Ja. Git Legit.
Was ist das?
Nette Alias für Sachen, die man eigentlich immer so machen will.
Ich habe das mitbekommen, weil du das auf diesen Twitterns geschrieben hast. Dann hast du gesagt, oh, ich überlege wirklich, ob ich das jetzt einsetzen soll. Und ich habe mir so gedacht, so,
Es sind ein paar Alias, benutze es doch einfach. Dafür muss man nicht drüber pondern. Nee,
jetzt kann ich halt. Das Problem ist, ich hätte es früher machen sollen, weil jetzt mache ich den Scheiß eben immer automatisch, wenn du irgendeinen Branch switchen willst, dass du den Fuckshit halt immer erst stashen, restoren und den ganzen Dreck machen. Du sagst dann, ich würde gerne auf einen anderen Branch. Dann sagt der Git, aber dein aktueller ist gerade dreckig. Und dann sagst du,
ja, stimmt ja auch. Das finde ich cool.
Ja, und der hat jetzt eben so Sachen wie Git Switch, der dann automatisch switchen, stashen, restoren.
Das sind doch einfach nur Einträge in der Git-Config, oder?
Ja, aber.
Ich habe auch gesagt, so, ja, das ist nichts, worüber man jetzt pondern muss, ob man es benutzen soll oder nicht.
Es ist eben das Problem, dass die Kommandozeilen-Git-Geschichte schon so ein bisschen hässlich ist. Also Git Branches zum Beispiel ist ganz nett, weil der zeigt ja einfach eine nette Liste von Branches, die da sind. Im Gegensatz zu, was ist das, Git Branch minus A oder sowas? Nee,
Git Branch.
Git Branch?
Git Branch.
Und du aber meinst dann zeigt Git Branches. Dir nicht alle, sondern die lokalen, nicht die Remote auch noch und keine
Git
Ahnung.
Branch.
Nee, also, Git Branch zeigt tatsächlich nur die lokalen.
Genau, aber wenn du alle willst.
Ja.
Oder keine Ahnung. Wenn du einen Branch vom Server wegmachen willst, sagt er halt Git Unpublish und dann den Branchnamen. Im Gegensatz zu, was war das? Git Push, aber dann leer und dann auf den leeren Branch quasi auf den Server pushen. Was auch immer. Sollen es einfach in Mainline rollen und damit glücklich.
Ja, ich finde halt ein bisschen komisch, dass es eine. Das ist ein Python-Toolset, was dann irgendwie, ich weiß gar nicht, was das alles macht, aber
eigentlich sollte es Shell sein.
Ja, ja, im Endeffekt kannst du ja in deine Git-Config Aliase eintragen, die du dann direkt mit dem normalen Git-Kommandozeilenbefehl ausführen kannst und eigentlich sollte das ein Satz von Aliasen sein. Und der
das ist auch, Shell, also wenn du das legit install machst, dann installiert er die einfach.
Ach so, und dann ist es im Endeffekt, das ganze Python außenrum ist einfach nur, um das Zeug zu installieren.
Ja, Python deployen einfach.
Ach so, genau. Okay.
Weil Pip halt awesome ist und dann können wir es direkt benutzen. Ja. Übrigens würde das unter Aklungs brechen, weil Pip da Pip 3 ist.
Total gut.
Und, nee, total kacke. Wollte ich einfach mal sagen. Du brauchst dann nicht Pip 2, wenn du das Pip Python 2
einfach mal Python 3000.
Ja, 3K. Genauso wie Java 3K.
Finde ich gut.
Oder 2K, was?
Java
2K, was?
Java 2K, das ist so ein 2D-Java, wo du irgendwelche ASCII-Art malen musst, um zu programmieren.
Nee, Java 2K war das, wo ab und zu Sachen funktionieren. Das habe ich
Ihnen gesagt. Achso, nee, das war mit hoher Wahrscheinlichkeit, gibt es dann irgendwie Hello World aus. Ja, ja.
Genau. Und das ist also einfach awesome. Und mit Please und kannst du mehr sagen, bitte. Das ist mehr wahrscheinlicher passiert. Jedenfalls, machen wir einfach weiter. Beziehungsweise ich mache weiter mit meinem Pick. Nämlich der UpGoa 5 Text Editor. Es gab dazu ein XKCD, beziehungsweise daraus ist entstanden. Und zwar, wo er mit den Top 1000 meistbenutzten, den Top 1000 meistgenutzten Wörtern, der aus dem amerikanischen, oder englische Sprache, versucht, die Rakete, wie heißen die Rakete?
Rakete?
Die Rakete.
Challenger, Ariane.
Challenger 5? Irgendwas 5 jedenfalls. Ariane jedenfalls, 5? Ariane.
Was, eine, die noch fliegt oder eine, die schon kaputt ist?
Oder eine, die
hochgegangen ist? Nee, worum geht's denn?
Es geht um eine Rakete.
Eine Rakete.
Okay, gehen wir einfach davon aus, eine Rakete. Ja?
Soyuz.
Okay. Ingo, dann ist auch dieser ich verlinke gleich den XKCD dazu und dann kannst du den durchlesen und dann weißt du, wie Raketen funktionieren.
Ich weiß nicht, wie Raketen funktionieren.
Nein.
Okay.
Deswegen musst du es jetzt lesen.
Ja, gut. Dann verlink doch.
Ja.
Und dann erzähl doch,
was. Und jedenfalls, es geht darum, dass er halt mit den Top 1000 meistgenutzten englischen Wörtern versucht, diese Rakete zu beschreiben, wie sie funktioniert. Und das ist sehr lustig, weil du dann auf einmal ganz komische Konstrukte in der Sprache hast, weil du bestimmte Sachen nicht sagen kannst. Und deswegen gibt es dazu einen Texteditor und da kannst du jetzt auch selber versuchen, schwierige Konzepte zu beschreiben und zwar nur mit den Top 1000 Wörtern.
Oh Gott.
Und ich habe.
Warum will man nur die Top 1000 Wörter benutzen?
Ja, damit du auch.
Genau,
damit du auch die Leute abholst, die jetzt einen eingeschränkten Wortschatz haben.
Willst du was, hä?
Da gibt's ja auch.
Das ist ein Problem, hä?
Genau die.
Ich komme in deine Mutter, ey.
Eher nicht. Da gibt's ja auch
in deine Mutter? Ingo, das ist nicht in Ordnung.
Was zum Teufel?
Fuck. Ingo.
Ingo. Das hat Felix gesagt.
Ingo.
Was hast du gesagt? Um da mal von abzulenken, das gibt's auch, Wikipedia gibt's auch in der simplen Version, simple.wikipedia.org, da gibt's auch so Artikel.
Aber das ist, glaube ich, nicht die Top 1000 Wörter, weil das wäre dann
Es gibt auch teilweise Artikel, da drin die einfach hart sind, weil alle Mathematiker, unabhängig davon, wo sie sind, einfach wieder denselben Scheiß reinpasten. Und dann schaust du irgendwie so nach Ableitung und dann, ja, das kannst du nur bla 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 bla. Und dann ist irgendwie.
Machst dich besser.
Genau, und da gibt es einen Texteditor und du kannst versuchen, das selber mal zu machen und dann wirst du sehen, dass es ganz schön schwierig ist.
Not found.
Richtig, Monkey und Test geht zum Beispiel nicht.
Monkey geht zum Beispiel nicht,
ja. Ja, Monkey geht einfach mal nicht.
Du hast dich einfach verdrückt da. Und zwar, ja, also ich kann mal den XKCD zusammenfassen. If it starts pointing towards space, you are having a bad problem and you will not go to space today.
Also wenn unten oben ist, dann ist was falsch.
Ja, richtig.
Sehr gut.
Macht auch Sinn eigentlich.
Ja. Today. Ja, sind wir dann durch, oder?
Nein.
Oh, nö. Scheiße.
Eins noch.
Einer geht noch.
Flyleaf. Genau, ich hatte letztens...
Heute.
Ich hatte heute den Fall, dass ich eine von bestimmten Prozessen, deren Prozess-ID ich kannte, wissen musste, in welchem Directory die laufen, weil ich wissen musste, welche Tests sie gerade ausführen. Und da bin ich auf den Command pwdx gestoßen, den ich bis jetzt noch nicht kannte.
Pwdx.
Der macht im Endeffekt, dem gibst du eine Prozess-ID und der sagt dir, in welchem Directory dieser Prozess gerade läuft.
Wo der gerade haust.
Genau, wo der haust. Und da ist in diesem Artikel, den ich da verlinkt habe, ist auch erklärt, wie das über einen...
Ich weiß, wo dein Prozess wohnt, ey.
Ich weiß, wo dein Prozess wohnt, Alter.
Ich finde die Manpage gut, muss ich jetzt sagen. Die ist relativ kurz und zu Standards. No standards apply, but pwdx looks awful lot like the SunOS command.
Komisch. Da gibt es auch ein PROC-Interface, womit man so Sachen rausfinden kann. Das ist ein Artikel, den ich ja verlinkt habe, auch erklärt. Aber PWDX ist auf jeden Fall cool. Kannte ich bis jetzt noch nicht und ist ab und zu ganz sinnvoll.
Gibt es auf Mac nicht irgendwie?
PWDX?
Ja. Ja, du hast auch kein SunOS. Und du hast kein
aber GNU. Aber ein BSD.
Aber du hast kein GNU-Scheiß.
Aber ich habe ein BSD.
Ist ja, das auch reicht so nicht.
Das reicht ist nicht. Standardmäßig
sorry.
Du hast ja auch den Linux.
Arsch.
Linux.
Okay.
Linux, genau. Kommunist.
Software. Ja, dann sind wir durch.
Ja, ja. Großen und Ganzen schon. Ja.
Schön.
Traurig. Also auch mit den Nerven traurig. Und so.
Ja, mit denen sowieso.
Besonders der Ingo. Also, der haut ja schon wieder Sachen raus.
Ja, der Ingo, der ist
ich
heute
bin
schon...
Ich bin ja krank, ja.
Also zum einen stirbt er gerade nebenher, das hört ihr jetzt alle nicht, weil er sich die ganze Zeit gemutet hat, aber...
ja, doch, das hat man trotzdem gehört, glaube ich.
Ja.
Genau, so klingt noch mal zum Ende rein.
So klingt es, wenn ich mich nicht die ganze Zeit
muten damit würde. Du unsere Hörer wirklich verscheuchst, dass sie uns nie wieder anhören wollen und uns keine 2000 Mark reinchecken lassen, quasi.
Mark. Nicht in den Hut werfen.
2000 Mark.
Genau. Dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Herzlichen Glückwunsch.
Was?
Ja, dass sie uns gehört haben.
Dass sie es geschafft haben.
Durchgehalten
dass
haben.
Es also durchgehört
eigentlich, genau, eigentlich müssten wir euch ja Geld geben, ne, dass ihr das durchhört.
Wir flattern euch einfach alle, dann kriegt jeder einen halben Cent oder so.
Nee, da müssen sie uns erst anpöbeln, weil sonst werfen wir nichts in den Hut.
Ja, das machen sie ständig.
Ja, pöbelt uns mal alle an. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.